Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten. Und wir haben es nicht wie zunächst angedeutet geschafft, live und in Farbe aufzunehmen. Denn ich bin mittlerweile, beziehungsweise eigentlich gibt es eine längere Geschichte dazu. Ich wurde zweimal von Rick geprellt. Er hat mich versetzt. Und in der Zwischenzeit bin ich jetzt schon zur Tour de France Femme avec Zwift nach Frankreich, beziehungsweise zunächst nach Rotterdam. Heute bin ich den ersten Abend in Frankreich, nachdem wir einen kurzen Stopp in Belgien gemacht haben. Aber dazu später mehr. Erstmal herzlich willkommen, Rick Zabel.
Vielen Dank für diese charmante Einladung und Einleitung in diesen Podcast. Ich freue mich sehr.
Die war nicht charmant, ich habe dich beleidigt.
Ich freue mich trotzdem sehr, das habe ich charmant überhört. Ich freue mich sehr auf die Folge, ich glaube, das wird eine ganz besondere. Und ich habe direkt eine Frage vorab, Tanja. Vier Tage der Frauentour de France sind jetzt vorbei. Und wo kann man dich denn kommentieren hören? Ja, stimmt, aber vier Etappen meine ich, also drei Tage, vier Etappen.
Also ich habe das jetzt auch endlich verstanden, wie das genau alles läuft. Also ich bin jetzt sozusagen die Kommentatorin oder die Co-Kommentatorin bei der ASO, was der World's Feed ist. Das heißt, wir strahlen aus in jedem Land, das sozusagen kein eigenes Kommentatorenteam hat. Ich glaube, Australien sitzt bei uns, zum Beispiel die ARD sitzt bei uns. Dann gibt es ja auch ein eigenes Kommentar für Großbritannien.
Ja.
Aber wir machen dann Neuseeland, UAE, Japan, Kanada, Amerika. Also zumindest kriege ich...
Alle Spartenländer. Da wirst du richtig fame jetzt.
Also ich kriege zumindest von meinen ehemaligen amerikanischen Teamkolleginnen Nachrichten, die sich sehr freuen, meine Stimme mal wieder zu hören. Und dementsprechend, falls ihr mich kommentieren hören möchtet die nächsten Tage noch, dann müsst ihr euch, glaube ich, einen VPN-Tunnel holen und Sender anknüpfen, anzapfen. I'm only speaking English these days, so I have a really hard time finding the right words in German, it's so hard. Dann müsst ihr euch da an die Sender anzapfen in den Ländern, in denen wir da aktuell ausstrahlen. Das tut mir natürlich leid, weil ich habe von vielen Nachrichten bekommen, kann man irgendwo das Kommentar hören. Leider nicht in Deutschland, sondern wirklich nur im Ausland, die keine eigenen Kommentatoren haben. Deshalb auch nicht bei Discovery.
Ja, aber dafür kann man ja auf der ARD Clara Koppenburg sehen.
Genau.
Von daher finde ich richtig cool, dass ihr da auch, also sowohl aktive als auch Ex-Profis, so aktiv und cool mit eingebunden werden. Und ja, ich freue mich wirklich besonders auf die Folge, weil ich bin noch voll hyped. Ich war heute auch der dritte Tag der Frauentour de France, die vierte Etappe. Heute Start in Falkenburg gewesen und Ziel in Lüttich. Das heißt, ich bin, das ist ja ein Katzensprung von Köln, ich bin mit meiner Familie hin, mit meinen zwei Kids und meiner Frau Leo, weil... Auf der einen Seite wollen wir natürlich den Start einfach gucken, weil Oskar liebt Radrennen, der ist super gerne bei Radrennen und liebt es anzufeuern. Und auf der anderen Seite ist mein Papa ja auch für Canyon SRAM da im Einsatz, das heißt, die konnten auch ihren Opa sehen.
Den habe ich auch schon getroffen.
Hat er mir auch erzählt, dass ihr euch gestern gesehen hat. Und als ich sozusagen bei Canyon SRAM dann stand, bei den Girls, als sie gerade einschreiben waren und so, kam auch ein treuer Podcast-Hörer an und hat schon wieder mit mir gemeckert, wann denn die nächste Folge kommt. Von daher habe ich zu ihm gesagt, ey, wenn du Glück hast, nehmen wir heute Abend auf.
Und ich hoffe, du hast alle Schuld auf dich genommen.
Ja, ich habe gesagt, können wir ja gleich erklären. Ich glaube, wir sind, lass uns doch mit der Tour de France der Frauen so einsteigen. Da sind wir ja gerade thematisch eh schon. Und ich bin erstmal gespannt, bevor ich irgendwie von meinem Tag so ein bisschen abreiße, wie du denn die ersten drei Tage so wahrnimmst, und du bist ja auch mit dem Rad hingefahren nach Rotterdam.
Ja, ich muss dich zunächst aber noch was vorher fragen. Bist du nach Falkenburg gefahren, weil es ein bisschen näher ist als Lüttich, oder bist du nach Falkenburg gefahren, weil du immer noch nicht nach Belgien zurück willst?
Ah, ich glaube, mein Holland-Trauma ist auch noch nicht viel besser als das Belgien-Trauma, weil Holland, ich war ja zwei Jahre bei Rabobank in einem Team. Das ist ja ein holländisches Team, das heißt, ich bin sozusagen, nachdem ich damals mein Abi abgebrochen hatte und dann Semi-Profi geworden bin, sage ich mal, im Nachwuchsteam bei Rabo, habe ich ja zwei Jahre gefühlt, also ich habe in Unna gewohnt, aber war irgendwie gefühlt nur auf Radrennen bei Rabobank und auch Trainingslager ganz oft und wir hatten halt ganz oft Trainingslager in Maastricht in so einem Van der Valk Hotel und da waren auch immer Teamtreffen und Party, wenn da im Oktober war. Das heißt, ich war wirklich sehr, 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 sehr oft irgendwie in dieser Area und das hat mich heute so, also irgendwie überall, wo wir unterwegs waren, habe ich Leo eine Story erzählt, weil das war auch gleichzeitig meine erste U23-WM und irgendwie waren halt auch so, gefühlt waren so 50% aller Rennen, die in Holland stattfinden, finden halt auch in Limburg statt, weil das ist die einzige Region, wo es ein paar Hügel gibt. Und ja, deswegen war es sehr schön, bei dem Radrennen zu sein, aber ich hatte dann spätestens so einen richtigen Ausraster, als wir sind dann eben nicht nach Lüttich gefahren zum Ziel, sondern nach Maastricht und haben so ein bisschen da, waren da ein bisschen shoppen und waren Mittagessen. Und spätestens, als wir dann einfach in ein Restaurant eingekehrt sind, hatte ich wieder einen kompletten Ausraster, weil es da zu der Zeit nur eine Lunchkarte gab und mir dann wieder aufgefallen ist, dafür kriege ich jetzt bestimmt wieder Hate, aber ich bin felsenfest der Meinung, dass Holland keine Esskultur hat. Also was da auf der Lunchkarte wieder stand, war einfach eine absolute Frechheit. Also entweder du bestellst da zwei Suppen, eine Zwiebelsuppe oder eine Gratinsuppe mit einfach nur Fettkäse oben drauf und dann gibt's einfach Brot und Kräuterbutter dazu oder du bestellst Kroketten oder Pommes oder irgendwelche Toasties, wo ich so dachte, gibt's doch irgendwas hier, was nicht frittiert ist? Einfach so. Und es war einfach so ein ganz normales Mittagskaffee, würde ich sagen. Und es ist dann daran geendet, dass wir nach einer Flasche Mineralwasser und einer Flasche stillem Wasser, also für die Kids und Philly und mich, haben wir einfach die Wasser bezahlt und sind dann nach Hause gefahren. Und ich hatte übertrieben Hunger und dementsprechend war ich richtig hangry auf der Rückfahrt und habe mich darüber aufgeregt, dass man in Holland einfach nicht essen kann. Also das Trauma ist auch noch da.
Also wir haben ungefähr das gegenteilige Erlebnis gehabt. Wir haben uns nämlich auch darüber unterhalten, dass wir uns jetzt sehr langsam von den Niederlanden durch Belgien nach Frankreich bewegen. Und wir haben uns gefragt, wo das Essen eigentlich schlechter sein könnte. Und die Niederlande ist natürlich auch Rotterdam als ja schon irgendwie sehr fancy Stadt. Und wir waren ja wirklich mitten im Stadtzentrum, wo es dann auch coole Bars und coole Restaurants gab, wo man gut essen konnte. Dann sind wir weitergezogen nach Lüttich. Da muss ich sagen, haben wir jetzt zum Glück kein Essen zu uns genommen, weil wir es noch in Rotterdam zu Abend gegessen haben, haben das also geskippt, aber ich muss sagen, das Mittagessen war sehr gut und jetzt sind wir nach Frankreich und gerade so Nordfrankreich habe ich auch von Roubaix noch so ein Trauma, weil es da einfach immer kalte Nudeln mit irgendeiner kalten Soße gab und einem Fisch, der viel zu sehr gerochen hat, dafür, dass er noch frisch sein konnte. Und der Abend heute hat es wieder bestätigt. Wir sind auch in einer ganz komischen Area. Also wir sind direkt neben dem Ziel der morgigen Etappe in Amneville. Und es scheint so eine alte und so angeneute Urlaubsanlage zu sein. Also wo man die Leute hinkriegen will, um so Erlebnisurlaub zu machen. Hier gibt es eine Indoor-Skihalle. Es gibt einen Zoo mit einem Erlebnistank. Es gibt so Busse, die umgebaut sind für so Escape Games, also so Escape Room Busse. Es gibt ein Schwimmbad, es gibt eine Eishalle. Es gibt irgendwie Minigolf. Es gibt ungefähr alles und es gibt auch 1000 Restaurants. Und wir sind hier angefahren und haben uns gedacht, ah ja gut, ein Restaurant zu finden ist ja gar kein Problem. Da ist ein riesiges Kino. Wo ein riesiges Kino ist, sind auch immer viele Restaurants. Da gucke ich einmal kurz auf die Google-Bewertung. Also die höchste Google-Bewertung waren 2,5 Sterne.
Das ist auch so krass. Also warum gibt es das Sprichwort so Essen wie Gott in Frankreich? Ja. Also wie gesagt, ich muss dazu noch sagen, ich finde in Frankreich kannst du ja wenigstens in den Ortschaften noch irgendwie ein gutes Restaurant erwischen. Also ich gebe dir komplett recht, Hotelessen ist man auch gebrandmarkt und man muss bei allem, was ich auch so dazu sage, ist halt immer, das ist ja nur diese Fahrersicht aus den Teamhotels, wo du halt immer trockene Nudeln und Hühnchen bekommst. Und in Holland war es halt einfach so, da hast du doch ganz oft einfach keine warme Küche gehabt, gerade mittags. Also da gab es immer nur Brot, Käse, Wurst oder die machen sich dann ihre Schokostreusel da drauf und eine Suppe, das war's so. Das heißt, da bin ich dann noch ziemlich gebrandmarkt und heute haben wir, glaube ich, auch einfach so auf dem Marktplatz, das war auch dumm, einfach Touri-Schuppen erwischt, selbst schuld so ungefähr. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, Holland, Belgien, Frankreich nehmen sich alle nix.
Ja, das stimmt. Wir haben jetzt am Ende zum Glück trotzdem ein ganz gutes Restaurant erwischt und ich habe ein gutes Essen bekommen. Aber es wird interessant bleiben die nächsten Tage.
Werbung. Ich bin seit fast 2 Jahren stolzer Whoop Ambassador und freue mich sehr, euch Whoop auch mal im Podcast näher zu bringen. Ihr kennt Whoop bestimmt schon. Viele bekannte Athleten und Athletinnen bei der Tour de France tragen es an den Handgelenken oder am Oberarm. Und wer die Tour de France auf Eurosport schaut, hat sicherlich auch schon mal die coolen Whoop Insights von den Alpecin oder den F-Fahrern gesehen. Nun zu der Warum-Frage. Warum tragen so viele Athleten und Athletinnen, aber auch Hobbysportler Whoop? Was ist ein Whoop und was kann es? Das erkläre ich euch sehr, sehr gerne. Es trackt wichtige biometrische Daten deines Körpers, indem du es 24/7 trägst. Das Laden ist ganz easy am Handgelenk über ein Akku-Pack möglich. Es gibt dir Aufschluss zu Belastung, Schlaf, Erholung und Stress. Dadurch hilft es dir bei der Belastungssteuerung. Du gewinnst ganz neue Erkenntnisse über dich und kannst deine Verhaltensweisen optimieren. Auch das Abgleichen von Körpergefühl und tatsächlichen Daten finde ich sehr spannend. Ganz persönlich muss ich sagen, dass Whoop mir seit fast 2 Jahren immer wieder neue Erkenntnisse über meinen Körper gibt. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das Whoop hat mir gezeigt, wenn ich eine späte, schwere Mahlzeit zu mir nehme, habe ich eine erhöhte Herzfrequenz in der Nacht, weniger erholsamen Schlaf, eine schlechtere HFV und dann natürlich auch eine schlechtere Erholung am Morgen. Oder wenn ich Magnesium vom Schlafen zu mir nehme, dadurch verringert sich meine Einschlafzeit, ich habe längere Tiefschlafphasen, meine Herzfrequenz ist niedriger und das führt zu einer besseren Erholung am nächsten Morgen. Ich kann euch ein Whoop wirklich sehr empfehlen und über meinen Link könnt ihr Whoop auch mal ausprobieren. Und zwar 1 Monat kostenlos. join.whoop.com/rick. Ich packe euch den Link aber natürlich auch nochmal in die Shownotes und wie gesagt, es wird euer Leben verbessern, da bin ich sicher. Probiert's mal aus, geht auf den Link in die Shownotes und Abfahrt. Werbung Ende! Ja, wir nehmen auch, das muss man mal dazu sagen, also nachdem ich zweimal leider schieben musste den Podcast, nehmen wir jetzt um 10 Uhr abends auf.
Um 11, oder? Ist schon nicht schon 11? Oder nach 10?
Nee, es ist 10 nach 10 gerade.
10 nach 10, okay.
Und wir haben aber komplett Bock. Lass uns bei der Tour de Femme bleiben. Du bist jetzt mit dem Rad nach Rotterdam gefahren. Die ersten 3 Tage sind vorbei. Die ersten 4 Etappen sind gefahren. Und wie empfindest du es? Wie findest du es? Wie ist die Stimmung und wie bist du glücklich?
Also ich bin sehr glücklich. Erstmal war die Fahrt nach, ich wollte erst mit Clara Koppenburg, wollte mich eigentlich mitnehmen, weil die gesagt hat, ich muss zu einem Sponsor-Event nach Düsseldorf, ich kann dich auch mitnehmen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, eigentlich ist Rotterdam ja nicht so weit weg und wenn man ein Stück an die Grenze fährt, weil ich wollte jetzt nicht direkt am ersten richtigen Urlaubstag da noch ein 250 Kilometer abreißen, bevor ich dann in eine wahrscheinlich anstrengende Woche starte. Genau konnte ich es mir auch nicht vorstellen, jetzt habe ich schon ein besseres Bild, aber dazu gleich mehr. Und dann dachte ich, ich fahre einfach an die Grenze mit dem Zug, mit der besten Verbindung, die ich finden kann. Und dann fahre ich einfach so 150, 160 Kilometer nach Rotterdam. Und es war super schön. Ich hatte richtig schönes Wetter, bin auch gut vorangekommen, hatte Glück mit dem Wind. Er kam immer leicht von hinten oder von der Seite und von hinten. Und es war wirklich eine richtig schöne Tour. Clara hat dann mein Gepäck mitgebracht, das habe ich abgeholt in der Innenstadt in Rotterdam und bin dann das letzte Stück mit Rollkoffer und Fahrrad zu mir gefahren, habe auf dem Weg dahin Swift, die ja großer Sponsor der Tour de France Femme sind, haben da einen Pop-Up-Store gehabt, da habe ich ganz viele alte Freunde und auch meine alte Teamkollegin Lea Thorwilson getroffen, die ich seit 2019 nicht mehr gesehen habe in live und in Farbe. Die ist aktuell das Eichhörnchen, also das Maskottchen der Tour de France.
Wirklich?
Ja, und das ist so witzig, weil Lea arbeitet ja immer noch für Swift. Und ich muss sagen, so wie ich sie ja auch kennengelernt habe, wenn es irgendeinen Job gibt für diese Frau, für den diese Frau gemacht ist, dann ist es Maskottchen. Die ist immer ein bisschen drüber, springt von links nach rechts, hat immer gute Laune, nimmt gerne Kontakt mit Menschen auf. Also das perfekte Maskottchen. Genau. Und kam ich in dieses ASO-Hotel. Das Schöne ist ja, da wir mit der ASO unterwegs sind, wir haben auf jeden Fall immer die besten Hotels direkt am Start oder direkt am Ziel, je nachdem. Und wurde dann abgeholt von den Damen, die sich sozusagen um alles kümmern. Mein Co-Kommentator Anthony McCrossan, der war noch bis dahin auf dem beim Bahnradsport in Paris. Der hat nämlich auch Olympia gemacht, nachdem er die Männertour kommentiert hatte und kam dann erst spät abends. Das heißt, ich war dann mit so 10, 12 Leuten von der ASO Abendessen. Und es war so richtig französisch. Es war einfach, wie man sich das vorstellt. Es hat keiner Englisch gesprochen. Ich saß da als einzige Nicht-Französin. Und krass. Ich spreche ein bisschen Französisch, verstehe mehr, als ich sprechen kann. Aber ich muss sagen, wenn dann, die leben ja alle in Paris, wenn die dann so untereinander so zack, zack, zack mit irgendwie schon 2 Weinen im Kopf sich unterhalten, da kommt nicht viel an bei mir. Und dann saß ich da und hatte nur so eine semi-gute Zeit, war ja aber auch ein bisschen müde und weil zum einen war es halt super heiß auf der Radfahrt, zum anderen habe ich gemerkt, Niederlande, die haben zwar ganz viele Tankstellen, wo man bei uns ja so Wasser auffüllt, wenn man unterwegs ist an einem Sonntag. Leider haben die Zapfsäulen, aber die verkaufen an den meisten Tankstellen, die so auf dem Weg sind, nicht irgendwie Wasser oder Getränke oder irgendwas. Das heißt, ich bin halt auch mal richtig trocken gelaufen und saß dann da und hatte ziemlich Kopfschmerzen. Die wurden nicht besser durch das französische
Wein.
Um mich. Nee, Wein habe ich nicht getrunken. Aber die Kollegen um mich und es wurden Zigaretten geraucht. Also es war wirklich, ich weiß nicht, alle, die Emily in Paris angeschaut haben, die da auch mit diesen Klischees spielen. Ich habe mich genau gefühlt wie in dieser Serie. Und habe mich dann verabschiedet, bin zurück ins Hotel und war so ein bisschen, oh Gott, wird die ganze Woche jetzt so. Und am nächsten Morgen habe ich dann beim Frühstück Anthony getroffen. Der ist wirklich super nett. Ich kannte ihn vorher mehr von E-Mail-Kontakt. Wir haben uns ein, zwei Mal im wahren Leben gesehen. Einmal bei einem Interview, einmal auf Mallorca zufällig getroffen beim Radfahren. Und da muss ich sagen, mit dem komme ich super klar. Der ist sehr witzig, sehr angenehmer Zeitgenosse. Und mit dem verbringe ich ja jetzt auch wirklich die meiste Zeit. Also wir frühstücken meistens morgens zusammen. Dann fahren wir direkt zum Finish, bereiten uns davor, kommentieren dann das Rennen. Und direkt danach geht es eigentlich wieder schon zum nächsten Finish. Und da sitzen wir dann 2 bis 3 Stunden im Auto zusammen. Und dann gehen wir zusammen Abendessen. Und dann geht jeder zum Schlafen wieder in sein Zimmer. Und morgens beim Frühstück treffen wir uns dann wieder. Also es ist wie so eine kleine Kommentatoren-Ehe. Aber ich habe das Gefühl, die Chemie passt ganz gut. Wir verstehen uns gut. Und bisher kommt aus Amerika und Kanada vor allem, habe ich jetzt Nachrichten bekommen, die alle sehr positiv gestimmt sind und sehr zufrieden sind mit dem Kommentar bisher.
Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen schade, dass ich es nicht hören kann, aber dein Co-Kommentator Anthony ist der ist Brite.
Genau, der ist Brite.
Okay, alles klar. Und nächste Frage. Ich hatte jetzt, du hast so durchgerattert, ich hatte 2, 3 Zwischenfragen. Kommentiert ihr von Anfang bis Ende?
Jein.
Oder steigt ihr später ein?
Die ersten beiden Etappen haben wir von Anfang bis Ende gemacht. Also wirklich mit neutraler Phase und allem Pipapo. Beim Zeitfahren sind wir dann eingestiegen, ich glaube irgendwie mit der 30. Fahrerin ungefähr, die gestartet ist. Und heute sind wir dann eingestiegen, also um 13.50 Uhr, da waren die Amstel-Anstiege alle schon gefahren und es waren noch ungefähr eine halbe Stunde, glaube ich, bis zum Zwischensprint.
Und wie geht's dir? Also ich habe ja auch schon mal die Ehre gehabt, ein paar Mal, dass ich für die ARD kommentieren durfte. Findest du auch, dass die Zeit unglaublich schnell verfliegt, wenn man es kommentiert?
Total. Also es geht.
Das ist krass, ne? Wie schnell so ein Radrennen gehen kann.
Ja, es vergeht krass schnell. Also natürlich waren es ja auch kurze Etappen bisher. Und auch morgen, wir machen ja meistens dann jetzt nur noch diese 2 Stunden, 2,5, 3 Stunden live. Aber die Zeit vergeht super, super schnell. Und ich merke halt natürlich, dass es schon ein bisschen eine Herausforderung ist, das Ganze auf Englisch zu machen.
Ja, das glaube ich.
Ich merke es aber eigentlich.
Also riesen Respekt dafür auch. Also echt krass, dass du das machst.
Dankeschön. Er sagt auch, er ist mega zufrieden und man merkt es nicht. Er meint, die Leute, also er hat mir zumindest heute jetzt auf der Fahrt gesagt, ist ja hier mit Eigenlob, ne? Aber er hat mir heute auf der Fahrt gesagt, er denkt nicht, dass die Leute denken würden, dass ich ein Non-Native Speaker bin.
Okay, das ist aber ein Riesenlob.
Ich fand, es war schon ein Riesenlob. Ich merke nur manchmal, wenn er mir eine konkrete Frage stellt zu was, wo ich mir dann deutsche Gedanken mache, dann die deutschen Gedanken in Englisch übersetzen will und gleichzeitig noch einen Blick auf das hab, was auf dem Monitor passiert, weil man ja eventuell, wenn ein Sturz passiert oder irgendjemand attackiert, schnell reagieren will, dann habe ich manchmal ein bisschen Probleme oder verhaspel mich mal kurz. Wenn ich aber wirklich nur das beschreibe, was ich auf dem Monitor sehe oder zu dem, was ich auf dem Monitor sehe, eine Geschichte erzähle, dann geht es echt super flüssig. Und am Anfang hatte ich noch voll Schiss davor, die Sprints, also die Replays von den Sprints zu kommentieren, weil ich dann auch so dachte, ich kann ja gar nicht so schnell auf Englisch das irgendwie in eine vernünftige Reihe und dann auch noch in einen vernünftigen Satz bringen. Aber irgendwie komischerweise, das habe ich selber überrascht, funktioniert das mega gut. Und ich hab richtig Spaß dabei.
Ja, voll cool. Also ich glaube auch, dass du das richtig gut machst. Ich habe ja letztens, ich habe dich auch irgendwo Englisch sprechen hören und meinte auch, boah, du sprichst echt sehr, sehr gut Englisch. Von daher voll schön, voll gut. Und wenn das nach Amerika und Kanada ausgestrahlt wird, ich persönlich weiß ja, dass du vielleicht nicht der allergrößte Fan bist von Alison Jackson oder Christian Faulkner, bist du dann trotzdem fair oder redest du dich schon so ein bisschen, bist du so ein bisschen bitchy?
Nein, ich bin sehr fair. Ich bin sehr fair.
Ganz neutral.
Nein, ich erzähle dann eher so Fakten. Also man hat ja dann auf der
die ist menschlich scheiße.
Auf der zweiten
das ist
Etappe.
Ein Fakt. Das ist ein Fakt.
Auf der ersten Etappe ist Kristen ja dann gestürzt und hat das Rad getauscht. Und dann habe ich halt auch so gesagt, dass Kristen halt manchmal Probleme hat noch mit dem Technischen, was halt daran liegt, dass sie spät in den, was ja auch stimmt. Und ich meine, jetzt die persönlichen Details muss man ja jetzt nicht, darüber sprechen wir ja im Podcast, das muss ich ja nicht in einem offiziellen Kommentar, das weltweit ausgestrahlt wird, reinpacken. Aber ich habe zum Beispiel gesagt, als Magdalene, meine ehemalige Teamkollegin bei EF, vorne rausgestrahlt ist und wirklich, die sah ja heute super gut aus bei der Etappe, habe ich gesagt, dass sie mich im Team immer Grandma genannt hat und dass mir das ein bisschen das Herz gebrochen hat.
Ja, das ist aber auch, ich glaube, das macht es ja auch aus, dass man so ein bisschen, also natürlich sollte man jetzt keinen eigenen Groll oder so mit reinbringen oder Negativ-Feelings, aber gerade so die Inside-Stories und wenn man mal eine witzige Story zu irgendeinem Fahrer oder einer Fahrerin hat, das ist ja das, was es auch ausmacht. Und wie ist dein Fazit jetzt so, also Hälfte haben wir noch nicht ganz, aber sportlich gesehen, wie ist da dein Fazit?
Ja, krass. Also ich fand, bisher war alles nicht so wirklich vorhersehbar. Also ich glaube, so wie vorher die Geschichte der Tour geschrieben wurde, genau das Gegenteil ist ungefähr passiert. Also keiner hat damit gerechnet, dass Wie bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht irgendwie 2-3 Etappen gewonnen hätte.
Genau.
Und bisher hat sie keine gewonnen. Also beide Sprintetappen gehen an Charlotte Kohl beim ersten Mal mit einem technischen Defekt von Wiebes, die ihren, der hinten die Schaltung abgefahren wird, also die einfach bei, glaube 400, 450 to go einfach nicht mehr treten kann. Dann hat man natürlich gedacht, gut, hat Charlotte Kohl, die jetzt diese ganze Saison über Probleme hatte die jetzt einfach nur Glück, weil der Abstand zu den anderen Sprintern hat eigentlich gezeigt, dass sie definitiv die stärkste Sprinterin ist. Aber man hat sie halt nicht im 1:1 Vergleich mit Wiebes gesehen. Das hat man dann am nächsten Tag gehabt und sie hat trotzdem gewonnen. Und damit.
Das fand ich auch krass. Also auch in Gelb und auch so, das ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber wahrscheinlich hat sich ja wirklich so jeder gedacht, so, ah ja, gut, Glück gehabt, dass Lorena Wiebes ein technisches Problem hatte.
Genau.
Aber dann im gelben Trikot den zweiten Sprint auch zu gewinnen. Also ich glaube, das fuckt Lorena Wiebes auch richtig krass ab. Aber für Charlotte Kohl, umso schöner, dass da irgendwie so ein neuer Stern noch gerade aufgeht. Also sie ist ja kein unbeschriebenes Blatt, aber das ist schon nochmal auf einem anderen Level.
Ich wollte gerade sagen, und sie ist halt so die ehemalige Leadout-Fahrerin von Wiebes. Das heißt, da gibt es ja schon immer so ein bisschen so sich beweisen wollen. Und mich hat es halt schon sehr gefreut, weil wie du sagst, ich glaube am Vortag dachte halt jeder, ja gut, die wäre Zweite geworden, safe. Und damit das jetzt zu bestätigen und heute auch dann nochmal jetzt auf der vierten Etappe im Intermediate Sprint, weil jetzt hat sie ja das grüne Trikot und versucht natürlich Punkte zu sammeln, auch noch den Sprint für sich zu entscheiden. Ja. Ich glaube, das tut Lorena Wiebes gerade richtig weh. Für sie tut es mir leid, super sympathische Fahrerin, Und der hätte ich es natürlich auch gegönnt. Aber es macht das Ganze natürlich so ein bisschen spicy und interessant, dass man es halt auch gar nicht so wirklich voraussehen kann. Und ich glaube, das Gleiche gilt fürs Zeitfahren, weil Demi Vollering hat sie ja selber auch gesagt im Zielinterview, hat selber nicht damit gerechnet. Und man hat gemerkt, das Team hat es nicht geplant, sie hat es nicht geplant. Und deshalb war sie, glaube ich, auch so emotional. Ich meine, man kennt sie emotional, aber manchmal kennt man sie so emotional, wo man sich fragt, sind das jetzt echte Emotionen? Aber gestern, das war ja, als sie geweint hat, da ist ja jeder Muskel im Gesicht hat sich mitbewegt. Also die war wirklich, dadurch, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet hat, war das, glaube ich, nicht so dieses, okay, ich muss gewinnen und ich habe gewonnen, Haken dahinter, sondern wirklich einfach ein Überraschungssieg und so richtig Freude.
Ja, und ich glaube, es ist nicht nur der Etappensieg, sondern auch das gelbe Trikot. Und da merkt man halt auch schon mal, dass irgendwie, das glaube ich nochmal, es ist halt einfach die größte Rundfahrt im Frauenradsport und das größte Mehretappenrennen. Und ich glaube, gerade als Titelverteidigerin fällt dir natürlich ein riesen Last dann von dir auch ab. Sie ist die große Favoritin. Ich glaube, es gibt niemanden, der daran zweifelt, dass sie, wenn sie jetzt da gut durchkommt, dass sie die Rundfahrt nicht gewinnt.
Ja, spätestens aber, nach dem Zeitfahren auch nicht mehr.
Genau. Aber das meine ich ja immer. Ich glaube, das ist dann so, das ist ja immer so dann diese krasse Last, wenn das so jeder von dir erwartet, gefühlt. Oder das halt, also du gewinnst und alle sagen, ja gut, war ja eh klar.
Ja.
Also ich sag mal, ist ja auch schon irgendwie so jeder wäre ja dann eher fast bei der lieber, oder wird ja lieber eine Überraschungssiegerin sehen, anstatt den Favoritensieg. Ich glaube, so sind wir einfach. Aber wenn du in der Haut der Favoritin steckst, was sie ist, ist natürlich mega krass, wenn du dann das Zeitfahren gewinnst und gelb übernimmst. Und ich glaube, dann denkst du dir auch einfach so, okay, geiler hätte die Rundfahrt nicht losgehen können. Ich bin jetzt schon im gelben Trikot, bevor eigentlich die Etappen kommen, die mir gut liegen. Und ja, der Gesamtsieg wird nur über sie gehen, wenn alles gut läuft. Aber trotzdem ist sie ja auch noch ein Mensch und hat einfach da gezeigt, ja, was auch, glaube ich, für einen Druck auf ihr lastet. Und er ist da mal für einen Moment mal kurz abgefallen, weil ja, da halt schon das schon so gut lief.
Ja, voll. Und wir haben auch gestern festgestellt, dass sie knapp 20 Kilometer von Rotterdam geboren ist und da wahrscheinlich auch viel Familie hat. Und dementsprechend ist es ja dann auch nochmal, also ich glaube, wenn jetzt du irgendwie rund um Köln gewinnen würdest, wäre es ja auch nochmal was ganz anderes als irgendein Rennen.
Ja, das stimmt.
Deshalb zu Hause ins gelbe Trikot zu fahren, einen Überraschungssieg da abzuliefern und eine Chloe Deigert hinter sich zu lassen, war auf jeden Fall schon eine richtig, richtig gute Leistung. Natürlich auch so ein bisschen Heartbreak für Grace Brown, die als
das tat mir auch leid, ja.
neu gekrönte Olympiasiegerin im Zeitfahren mit einem Platten leider überhaupt keinen Kämpfen um den Sieg oder beim Kämpfen um den Sieg überhaupt nicht dabei war. Und ansonsten war es das, glaube ich, mit den Überraschungen bis dahin. Und dann ging es heute mit den Überraschungen direkt weiter.
Ja, Puk Pieterse gewinnt einfach ihr erstes Profirennen und dann direkt eine Tour-Etappe.
Ja, Wahnsinn. Und sie fährt einfach ihr allererstes Etappenrennen ever. Also die ist noch nie ein Etappenrennen gefahren. Und sie sagte ja heute, also sie hatte gute Beine am ersten Tag und sie hatte gute Beine am zweiten Tag. Und heute hat sie ihre Beine gar nicht gespürt. Die waren einfach top. Und
geil.
Neben dem muss man ja auch sagen, man hat halt gemerkt, dass sie für so eine junge Fahrerin, die ja jetzt auch im Nachwuchs-Jersey ist, einfach trotzdem so viel Erfahrung mitbringt durch das Niveau, auf dem sie sich im Cyclocross schon immer bewegt hat. Weil zu sagen, Kasia attackiert, womit sie ja auch gerechnet haben, womit wir alle gerechnet haben, aber dazu gleich noch mehr. Aber dann zu sagen, nö, ich bleib sitzen, soll doch die Vollering die Lücke zufahren. Ich bin hier so, um zu gucken, ob ich die Etappe gewinnen kann. Und dann muss ich halt auch ein bisschen Lotterie spielen. Und Vollering fährt sie ran, sie eröffnet den Sprint und rettet es echt zur Linie. Das war wirklich beeindruckend. Und sie hat sich, glaube ich, auch mehr als gefreut und auch mehr als überrascht. Und das war, glaube ich, auch so schön zu sehen, dass man jetzt eigentlich vier Etappen hatte, wo sich die Fahrerin mit dem Sieg selber überrascht hat.
Ja, also ich fand es auch, also auch ein richtig spannendes Finale, ne? Also Kasias Attacke war ja auch wirklich zu erwarten und war auch so, ich sag mal so, taktisch war die ja gut gemacht.
Naja.
Aber so, nee, also ich fand so, ich meine, was ich meine ist so Position 3 fahren.
Genau, aber
dann die sie fährt die Kurve außen an, sie will den Schwung mitnehmen. Das war ja so, ich sag mal so, das war nicht so, nee, taktisch ist das falsche Wort. In der Theorie war das gut gemacht, aber sie hat dann irgendwie gar keinen Speed mitgenommen in der ganzen Aktion.
Weil das
sie ist mit 3 km/h rechts vorbeigefahren, dachte so, hä?
Ich hab
du hättest doch einfach dahinter bleiben können.
Ne? Genau, ich habe gesehen, okay, sie macht die Lücke auf, okay, sie will Lücke lassen, sie will Speed mit um die Kurve nehmen und attackiert dann direkt. Aber dann lässt sie die Lücke aufgehen, dann geht sie irgendwie nach außen, dann merkt sie, ah nee, doch nicht, dann geht sie wieder so ein Stück nach innen, dann fährt sie eigentlich mit der gleichen Geschwindigkeit wie die anderen beiden um die Kurve, lässt sich dann so ein bisschen ranrollen und attackiert dann aus einer total niedrigen Geschwindigkeit.
Ja,
das,
genau.
Also das hat irgendwie überhaupt gar keinen Sinn gemacht.
Ich meine, also das meine ich auch so, also theoretisch hast du gesehen, okay, sie wusste, was sie im Kopf machen muss, aber hat es dann irgendwie nicht geil umgesetzt bekommen, ne? Und auch dann der Punkt, wo ich dann dachte, du siehst ja so direkt, dass es voller Regen fährt, das Loch sofort zu und dann waren es ja immer noch 500 Meter und anstatt dann aber zu sagen, okay, ich breche jetzt hier ab und taktiere irgendwie nochmal oder so und schau, was passiert.
Fährt sie ein Leadout.
Dass sie jetzt Dritte von 3 da in dem Fall wird, ist ja, die Chancen sind hoch. Das heißt, du hast ja an ihrer Stelle eh nichts zu verlieren, nochmal rauszunehmen und nochmal Pokern reinzubringen und vielleicht dann nochmal loszufahren. Und dann fährt sie einfach ein Leadout, wie du sagst, wo ich so auch so dachte, so, hä? Hör doch dann, also warum sprintest du jetzt weiter, die sind am Rad? Das war, naja. Aber wie gesagt, am Fernseher ist es immer leicht, ne?
Ja, das stimmt. Aber es ist halt leider, was man bei Kass ja doch immer wieder sieht, weil es war dann auch, ich meine, es ist ja dann schön, wenn ich da als in Anführungsstrichen Expertin sitze und sag, wenn er mich fragt, wie wird's passieren und ich sag, ja, Kassia wird zu früh attackieren und die anderen werden wieder ranfahren und sie wird Dritte und dann passiert genau das. Aber es ist halt so schlimm, weil Puck Peters hat es erwartet als unerfahrene Straßenfahrerin. Experte hat es erwartet und ich glaube, jeder hat es erwartet einfach. Und das damit überrascht.
Sie hat ja auch nicht so viele andere Möglichkeiten in dem Fall, ne?
Ja, aber warum lässt sie es nicht einfach mal drauf ankommen? Also ich habe das Gefühl,
das stimmt, ja.
Sie hat sich irgendwann mal oder sie hat irgendwann mal im Kopf gehabt, ja, ich kann keinen Sprint gewinnen. Und jetzt versucht sie es auch nicht mehr. Und man hat zum Beispiel eine Elisa Longoborghini, die ist früher in einem Sprint eingegangen wie eine Primel. Also die hat Sprints gegen Annemiek van Vleuten verloren. Und irgendwann hat sie aber gemerkt, so ja, ich kann an dem Sprint arbeiten. Eigentlich bin ich auch ganz punchy, ich muss es nur gut timen. Und mittlerweile sieht man sie einfach regelmäßig Sprints für sich entscheiden. Und ich glaube auch, dass Kassia das kann, weil sie ist ja spritzig.
Ja.
Aber sie müsste es sich halt mal trauen. Und irgendwie geht sie dann doch lieber diesen Weg dieses langen Sterbens Richtung Ziellinie.
Ja. Naja, kurze oder kleine Inside-Story dazu ist, ich war ja wie gesagt heute beim Start und habe meinem Dad kurz gesehen und der meinte auch so, dass bei denen mal ganz kurz Aufruhr war, weil da also das war auch schon wieder witzig. Ich weiß nicht, wie viel von der Story stimmt, aber mein Papa meinte, irgendein polnischer Twitter-Account, Fake-Account, hat gepostet, dass Kassia positiv auf Mariana
THC,
ist.
Ja, genau.
Und den Joke verstehe ich natürlich schon ganz gut, dadurch, dass sie mit Taylor zusammen ist, Taylor Finney, der Künstler ist. Und also ich war mal Teamkollegen mit Taylor, er ist Amerikaner, er kommt aus Colorado Boulder, wo Mariana erlaubt ist. Das heißt, den Joke dahinter habe ich schon ganz gut verstanden, aber anscheinend war da wohl für eine gewisse Zeit im Team, die wussten nicht genau, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht, bis halt irgendwann rauskam, ja, das ist einfach nur eine Fake-Meldung. Das hat aber so ein bisschen für Unruhe gesorgt und er meinte so vor dem Start zu mir so, ah, also die Kassia, die ist schon den ganzen Morgen komplett durch den Wind da, wegen dieser Nachricht. Ich bin mal gespannt, wie die heute fährt, so ungefähr. Und das sind halt auch mal so diese kleinen Dinge, die sieht man halt im Fernsehen nicht. Das sieht auch kein Zuschauer oder keine Zuschauerin, aber das habe ich mir heute auch so krass gedacht, als ich zum Rennen hingefahren bin, ne? Das ist ja das so wie entweder Leo oder meine Mama oder so, die ist ja auch ganz oft zum Radrennen gekommen und die fanden das immer schön. Und ich kann das auch komplett verstehen, weil ich bin heute das allererste Mal in meinem Leben so aktiv zu einem Radrennen gefahren, um da zuzuschauen, auch wenn es nur der Start war. Aber ich bin da hingefahren, dann bin ich irgendwo geparkt, dann bin ich zu den Teams, dann haben wir uns die so alle angeschaut, wie sie sich warm fahren, haben den einen oder anderen gequatscht und die ein oder andere. Und dann geht das so los und dann ist das ja so ein Event. Und da macht das auch voll Bock. Aber ich habe auch so zu Leo gesagt, ey, wenn du das fährst, das Rennen, dann hast du ja einen ganz anderen Blick drauf und auch einen ganz anderen Tagesablauf. Dann stehst du so auf, drei Stunden vorher Frühstück, du hast schon so eine innere Unruhe, weil du weißt, heute ist Rennen, dann fährst du zum Start, studierst das Buch, gehst schon im Kopf ein paar Szenarien durch, was könnte passieren, schätzt deine Chancen oder so ein, kommst du an. Das für mich hat immer so Einschreiben total genervt. Ich hatte da mal nie Bock drauf, weil ich mir so dachte, ey, ich will hier in meinem Safe Space in dem Bus bleiben. Und ich habe heute voll drauf geachtet, auch als die Fahrerin von Canyon Swam zurückkommen, da war keine einzige entspannt oder cool oder hat irgendwie im Gesichtsausdruck gehabt, so ja, ich habe hier Bock, Rennen zu fahren. Die waren alle angespannt. Ich habe auch so zu Leo gesagt, da sieht keiner aus, als wenn die gerade Spaß daran hat, was sie macht. Einfach, weil die Anspannung so groß ist vorm Rennen.
Ja.
Und alle anderen so, also ich mit meinem Papa oder Lars, der Physio, den du ja noch kennst, Ronny, alle, die da in dem Team sind, die haben natürlich alle eine geile Zeit, weil die können Kaffee trinken, trinken eine Cola, die quatschen ein bisschen hier, quatschen ein bisschen da. Natürlich haben die auch Druck, aber die haben nicht so diesen körperlichen Druck, gleich performen zu müssen. So, also die steigen ins Auto und fahren hinterher. Ich will nicht sagen, dass das einfach ist, gar nicht. Aber ich finde so, dadurch, dass, glaube ich, mein Karriereende noch so frisch her ist, habe ich da irgendwie komplett drauf geachtet heute und dachte mir so, irgendwie ist Radrennen für alle total geil, außer für die, die fahren. Für die ist es komplette Anspannung und komplett krass.
Voll. Ja, definitiv. Naja. Also mir ging es auch wieder so, weil ich ja jetzt auch fast zum ersten Mal, oder? Lüge ich jetzt? Wieder so nah dran bin, dass man auch die Fahrerin sieht und die Fahrerin. Und klar, jetzt bei der ersten Etappe war ich super angespannt, aber die Anspannung legt sich halt total schnell und dann merkt man halt auch so, ja, funktioniert gut. Und jetzt würde ich sagen, heute beim vierten Mal war ich schon super entspannt. Also der Matt, der kommentiert für SBS, für den australischen Sender, meinte so davor zu mir, Tanja, can you do me a favor? Look a bit more relaxed, please. How do you do that? Und dann habe ich so gedacht, ja, ich fühle mich eigentlich relativ entspannt. Und dann hat man sich so 4 Minuten, bevor wir live gegangen sind, setzt man sich da hin und dann kommt der Countdown und es fühlt sich dann jetzt schon ganz gut an, wogegen ich das halt auch kenne, wenn ich an der Startlinie stehe und dann schaut man da so mit den Hufen und denkt sich so, ah, ist die Position gut, wo ich jetzt hier bin? Wie lange ist die neutrale Phase? Gibt es Stürze in der neutralen Phase? Dann geht man nochmal alles durch im Kopf. Dann denkt man sich, ah, nehme ich noch einen Schluck Wasser? Muss ich jetzt schon pinkeln? Und es ist so, diese innere Unruhe ist einfach schrecklich. Ist wie vor so einer Klassenarbeit über 4 Stunden.
Richtig. Ja, du hast jeden Tag eine Prüfung.
Du hast jeden Tag eine Prüfung.
Und aber auch bei dem Kommentieren ist ja auch normal, dass man am Anfang nervös ist und dann da reinwächst. Also voll cool, dass du es so gut machst. Aber nee, aber ich muss trotzdem sagen, das wollte ich auch noch sagen. Ich war dann heute.
Kannst du nicht beurteilen, vielleicht behaupte ich es auch einfach nur. Vielleicht mache ich auch so richtig. Das ist ja das Gute.
Hello, I'm Vic Zabel and this is stage number 4 here from the Tour de France.
Aber eigentlich bin ich richtig happy, weil es gibt ja Leute, die ich kenne, die das Kommentar jetzt jeden Tag hören und die mir so ein bisschen Feedback geben. Aber es sind halt nicht so viele Leute wie in Deutschland. Das heißt, es können sich gar nicht so viele Leute eine Meinung bilden und ich kann mich jetzt da erstmal so ein bisschen so reinfühlen und kann so gucken, macht mir das Spaß, liegt mir das überhaupt? Eigentlich ist es so ein richtig angenehmes Setting.
Ich glaube auch, dass das internationale Publikum entspannter ist. Also muss man ja auch sagen, wenn man den englischen Kommentar hört, der ist ja auch viel entspannter und da ist mal ein Witz bei und auch mal irgendwie Sarkasmus und so. Und der deutsche Kommentar ist, finde ich schon oft sehr, sehr steif und ein bisschen boomermäßig und weiß ich nicht. Also ich glaube auch, das deutsche Publikum ist da sehr hart. Ne? Also es gibt, glaube ich, schon noch sehr, sehr viele Sportlehrer, die da schon wollen, dass da alles auch ordentlich seinen Gang geht.
Ja, die Story muss ich ja kurz erzählen, weil das war so mein Intro und mein allererster Auftritt im Live-Feed. Man hat immer so einen Button, den man drücken muss, um on-air zu sein. Also wenn man drückt, dann ist sozusagen deine Stimme nicht drauf. Das heißt, normalerweise, wenn ich nichts sage, versuche ich den auch auszuhaben, damit man nicht irgendwie mein Atmen drauf hat. Und mein zartes, entspanntes Atmen. Und Anthony macht dann halt immer so das Intro und erzählt dann halt so, ja, welcome to, bla bla bla. Erzählt ein bisschen was zum Startort und was heute für eine Etappe auf uns wartet. Und als dann die Bilder von oben von Rotterdam gezeigt wurden, hat man auch dieses Museum gesehen, das man jetzt ein paar Mal im Feed hatte, das so silber ist von außen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nee.
Naja, es sieht auf jeden Fall aus wie so eine Halbkugel, die komplett silber ist. Oben ist sie so bepflanzt, ja. Und dann sagt Anthony so, it's based on an IKEA bowl for $3.99. Und dann musste ich lachen einfach, weil man kennt es ja sonst so aus dem Kommentar, dass so, es werden irgendwelche Schlösser oder irgendwelche Museen vorgestellt und dann kommen da so krasse Fakten dazu. Und Anthony sagt halt einfach so, ja, sieht aus wie eine IKEA-Salatschüssel für $3.99. Und dann musste ich lachen. Und dann habe ich aber gemerkt, weil ich mich selber gehört habe auf dem Ohr, dass ich den On-Air-Button schon gedrückt habe. Das heißt, mein allererster Auftritt war, dass ich über den Witz gelacht habe.
Das ist doch sympathisch, aber das ist doch cool.
Ja, aber das finde ich nämlich auch, dass es halt doch sehr entspannt und locker ist und dass man eben auch mal ein Witzle machen kann. Und es merkt keiner, dass ich Schwäbisch schwätze. Das ist auch ganz angenehm.
Ja, das ist auch gut. Die Leute, die sich über den Dialekt aufregen, können auch nicht. Aber vielleicht sprichst du ja auch Englisch mit schwäbischem Dialekt, wer weiß das.
Ja, aber irgendwie, im Englischen beschweren sich weniger Leute über meinen Akzent als im Deutschen.
Naja, aber wie gesagt, ich war ja heute auch einmal ganz kurz, durfte ich am Start mit der Familie sein. Und es war richtig cool, weil Oskar und Fritz haben erstmal von meinem Papa eine Cap und eine Flasche abgestaubt und sich übelst gefreut. Und also ich war echt gespannt, wie das wird. Mir haben ein paar Leute gesagt, das ist nicht wie bei der Männer Tour de France, da kommt man easy ran und bla bla bla. War dann aber doch gar nicht so easy. Also auch wenn man, das war mir auch nicht so klar, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, ein Radrennen zu erreichen. Also Start und Ziel so mit Parken und einfach mal irgendwie so hinkommen ist nicht, musste schon ein bisschen ein Roadbook hilft dann da schon.
Ja, definitiv. Und,
naja, auf jeden Fall haben wir es dann aber irgendwann geschafft, waren glaube ich so eine knappe Stunde vom Start da. Wir sind da ein bisschen rumgelaufen bei den Bussen. Und da ist mir auch erst das Erste, was mir nochmal bewusst geworden ist, das ist halt echt krass im Radsport. Du fährst einfach dahin, wo die starten oder Ziel haben, parkst da, steigst aus, gehst zum Bus und du kannst einfach eine Demi-Vollering anfassen oder so, ne? Also du kannst halt, da ist nicht, also wie nah bei dieser Sport
das ist schon wir, mal. Das möchten wir an der Stelle nicht empfehlen. Wir würden nicht einfach Fahrerinnen anfassen.
ja, du weißt, was ich meine.
Ja,
so,
ich weiß.
Dass die so nahbar sind. Also das hast du ja schon mal in den meisten anderen Sportarten nicht. Das fand ich so krass. Und dann dachte ich mir halt am Anfang so, okay, ja, cool, Radrennen, auch schon viel los. Und dann war es aber ja heute so, dass die dann einen neutralisierten Start hatten. Und dann haben wir die schon einmal gesehen, wie die, sag ich mal, neutralisiert aus Falkenberg rausgefahren sind vom Startort. Und da war schon viel los. Und dann meinte ich zu Leo, ey, die fahren jetzt einmal so 20 Kilometer die Runde über den Bemelerberg und dann Kauberg wieder hoch, so ganz klassische WM-Runde oder vom Amstel Gold Race. Und lass uns zum Kauberg gehen, dann können wir da gucken. Ey, da standen so viele Menschen. So viele Menschen habe ich noch nie beim Amstel Gold Race da gesehen. Oder zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen, aber es war wirklich übertrieben viel. Und da war die Stimmung schon voll krass, als die halt dann die erste Startrunde oder dann wieder hochgekommen sind zum zweiten Mal, wo das Rennen dann schon richtig on fire war. Und da muss man halt auch sagen, das war ja am Start. Also das war ja nicht irgendwie Ziel- und Zielrunde, das war halt wirklich Start um 12.45 Uhr an einem Mittwoch. Und da standen wirklich Tausende und Abertausende. Ich bin dann mit Oskar auf so eine Mauer hochgeklettert, dass wir beide gut gucken konnten. Das war auch hat auch richtig Bock gemacht. Und mir ist dann erst wirklich bewusst geworden, wie viele Leute da waren, als, sag ich mal, dann das Feld durch war. Und dann hat die Polizei einfach die Straße aufgemacht und dann sind halt alle diesen Kauberg wieder runtergegangen. Und dann habe ich auch heute, weiß nicht, vielleicht hat es jemand gesehen, ein Reel gepostet, wie viele Menschen da einfach waren. Also es war unglaublich, wie viele da waren. Und mir war das voll das Anliegen, das zu posten, weil auf dieser Mauer war so ein Vater mit seiner Tochter neben mir und ich spreche ja Holländisch und also es war ein Holländer und seine Tochter, ich würde sagen, die war so vielleicht so 14, 15 und die war so voll interessiert an dem Sport, hat voll viel nachgefragt und da hat sie zum Beispiel gefragt, ja, das ist jetzt so das Höchste, was man erreichen kann, oder? Dass man hier so mitfährt, ne, so oder Olympia, oder ist Olympia höher, hat sie gefragt. Dann meinte er so, ja, Olympia ist ein Tagesrennen und klar, Olympische Spiele sind groß, aber das ist schon so das Größte, was man fahren kann. Das ist halt wie die Tour de France der Männer, ist halt das größte Mehretappenrennen. Und dann waren die in so einem Gespräch und dann war irgendwie so, ja, sind aber schon viele Menschen hier so. Und dann meinte er auch so, ja, vor allem dafür, dass es so die Frauen-Tour de France ist. Und dann hat sie halt so nachgefragt, so, was meinst du denn damit? So, dann meinte er halt auch so, ja, die Männer-Tour de France ist schon viel krasser, also Männerradsport. Also die hat immer so mehr gefragt und er hat dann immer so gesagt, ja, nee, Männerradsport ist schon viel krasser als Frauenradsport noch. Also das ist immer noch viel krasser und hat es halt so gesagt die ganze Zeit. Und ich saß mal daneben und dachte so, Digi, du bist der Vater von der Tochter, die voll interessiert ist. Du zeichnest ja gerade komplett das falsche Bild. Du musst dir doch sagen, nee, es ist komplett gleich. Und schau mal, wie viele Leute hier sind, wie geil das ist, dass beim Frauenradsport und bei der Frauen-Tour de France so viel Leute da sind. Also es ist Tadej Pogacar und Demi Vollering ist kein Unterschied. Gewinnen beide Tour de France, beide Superstars, fertig.
Boah, das macht mich gerade richtig traurig.
Das, ja, ich war auch so, Digga, warum, das ist deine Tochter, so, hä? Also, ist das so wirklich? Und dann war sie halt auch so, hat sie das so hingenommen, so, ah ja, okay, Männersport ist viel krasser, so, ne? Und dann war ich auch so, ey, der meinte das ja bestimmt gar nicht böse, so, ne? Ist ja erstmal positiv, dass sie zusammen zum Radrennen gegangen sind, aber der hat irgendwie so komplett das falsche Bild gezeichnet. Und dann, deswegen, ich habe ja dann dieses Reel gepostet, so, ey, haters gonna say, so, no one cares about women cycling. Und dann einfach dieser Shot wieder halt, weiß ich nicht, wie viele, 20, 30.000 Menschen diesen Kauberg runterrennen. Und also da war, der komplette Ort war einfach dicht. Und es war mittwochs vormittags, wo halt alle normalen Menschen, sag ich mal, arbeiten müssen. Und ja, das war so doll. Und also, und wie gesagt, auch das Feedback darauf, ich meine, selbst hatte ich dir gerade auch im Vorgespräch kurz erzählt, selbst eine Demi Vollering auf einmal folgt die mir und schreibt mir so und so, sagt so danke für den Support, wo ich mir denke, warum sagt die danke für den Support? Warum braucht das überhaupt Support? Warum braucht das Support? Frauentour de France läuft gerade so. Und das ist klar, es ist noch neu, es ist jetzt die dritte Tour, in Anführungsstrichen. Aber ey, wenn du neu in den Radsport kommst, du siehst keinen Unterschied, ob das die Männer- oder die Frauentour de France ist. Es ist dieselbe Aufmachung, die fahren da auch übertrieben schnell den Berg hoch. Ob die jetzt da 40 km/h oder 37 km/h fahren, ist völlig egal. Und voll die geile Erfahrung. Die Tour de France läuft ja noch 4 Tage und je nachdem, wie schnell wir diesen Podcast rausbringen, die Tour läuft ja eigentlich auch die ganze Zeit relativ nah immer an der deutschen Grenze lang. Von daher, wer Bock hat, schaut euch das nochmal an, die Woche ist richtig geil. Ich glaube, gerade am Wochenende Alpe d'Huez hoch, da wird es auch insane werden, wie viele Leute da kommen.
Definitiv, aber ich habe mich ja auch sehr gefreut über deinen Support für den Frauenradsport, habe ja auch deine Reels fleißig repostet, weil ich es einfach gut finde, dass du da eben auch als ehemaliger Männerprofi einfach das genau das sagst, was Frauen, glaube ich, schon immer gesagt haben, dass Frauenradsport einfach genauso ein krasser Sport ist wie Männerradsport und dass das Interesse da ist, dass man einfach nur auch die Übertragung braucht. Und wir haben bei der ersten Etappe darüber gesprochen, dass es ja immer so die Diskussion war, ja, es interessiert ja keinen. Und jetzt merkt man, es interessiert die Leute wollen es sehen, die Leute sind an der Strecke. Und man muss eben diese Rennen haben, man muss das Angebot haben, man muss die Coverage und die Übertragung haben, damit die Leute dann halt auch wirklich sich das angucken können, die Charaktere kennenlernen und dann Interesse an diesem Sport entwickeln, der ja oft einfach auch von den Individuen auch abhängt und die den Sport dann auch groß machen. Es ist ja nicht nur das reine, wir haben ja jetzt auch die letzten Wochen, wenn wir über die Tour gesprochen haben, haben wir ja nicht über die ASO und die Tour de France und die einzelnen Etappen gesprochen, sondern wir haben über Pogacar und Vingegaard gesprochen.
Ja, genau.
Das heißt, das ist ja das, was dann auch den Sport ausmacht, wie sich diese einzelnen Individuen einfach quälen und battlen.
Du musst einfach, glaube ich, die Geschichten erzählen und das den Leuten nach Hause transportieren. Also du hast es ja auch gesagt, geh mal in die Kommentarleiste. Da fand ich ein paar ganz gute Kommentare dabei. Zum Beispiel einer hat ja irgendwie so geschrieben, ey, auf Cycling News ist irgendwie, auf der 5. Seite sind die Ergebnisse der Frauen Tour de France und die ersten 4 Seiten handeln darüber, welcher Fahrer die Vuelta fährt und wer nicht. Wo ich mir so denke, ja Mann, so, du hast recht, so, mach mal die Frauen Tour de France auf Page One, so, scheiß mal auf die Vuelta, so, also, die Vuelta, ey, auch geiles Rennen so, aber läuft ja nicht mal gerade so. Warum ist das irgendwie im Fokus? Und mir ist zum Beispiel auch heute aufgefallen, so, jetzt war Olympia, jetzt war Männertour, jetzt ist Frauentour. Ich bin auch von außen so krass an diesen großen Rennen interessiert. Und ob jetzt gerade Polen-Rundfahrt oder Dänemark-Rundfahrt läuft, juckt mich gar nicht zum Beispiel, bin ich ganz ehrlich. Und das nächste Ding war auch so, im belgischen Fernsehen hat vielleicht auch so die Hardcore-Fans haben das auch schon mal gesehen, da gibt es jeden Abend um 22 Uhr oder so eine Stunde so Nachberichterstattung der Etappe, wo dann ein Ex-Profi oder ein aktueller Profi eingeladen wird als Experte. Dann reden die darüber, dann erzählen die, ja, einfach rede über die Tour, über die belgischen Fahrer, über die Protagonisten, über die Geschichten. Und das schaust du dir ja an und dann baust du eine Verbindung zu den Fahrern auf oder zu diesem Rennen auf. Und wenn du das halt eben nicht hast, also wenn das nicht gezeigt wird, dann kannst du auch keine Verbindung aufbauen. Und da war halt auch so ein Kommentar drin, so ey, bei der Männertour gibt es irgendwie jeden Abend eine Stunde Highlight-Sendung und bei der Frauentour de France gibt es irgendwie so 3 Minuten eine Highlight-Zusammenfassung. Das sind also auch die Medien, so, die müssen halt mehr machen. Und ja. Genau, die sind auch in der Pflicht, einfach das noch mehr zu zeigen. Wo man aber wieder die deutschen Medien loben muss, finde ich, Weil die ARD zeigt einfach jede Etappe live nachmittags, also wirklich live. Die machen keinen Unterschied zwischen Männertour oder Frauentour. Ich finde, das muss man auch mal sehr positiv auf jeden Fall erwähnen, dass das so gezeigt wird. Naja, eine Abschlussfrage habe ich noch, weil wir können ja dann im nächsten Podcast so die restliche Frauentour besprechen und auch noch das, was bei dir so passiert, weil du gerade Swift angesprochen hast und den Hauptsponsor, ist mir gerade wieder eingefallen. Swift hat ja jetzt dieses neue Hardware-Bike rausbekommen und ich wollte deine Meinung hören, weil ich habe übertrieben Bock, mir das in mein Wohnzimmer zu stellen, gerade jetzt, wenn das Wetter irgendwann wieder schlechter wird im Herbst und so, weil faul wie ich bin, ich habe ja gar keinen Bock, mein Rad rein und raus zu bauen in der Rolle die ganze Zeit. In meinem Kopf ist es total geil, dieses Bike da stehen zu haben und einfach darauf zu fahren mit dem Bildschirm. Jetzt Frage an dich, vielleicht hast du es ja schon mal live gesehen bei der Tour oder so, weil wenn die der Hauptsponsor sind, werden die es ja sicherlich da irgendwo rumstehen haben.
Ich bin sogar schon gefahren.
Siehst du es oder siehst du es nicht?
Also,
und das ist keine Werbung, nur ich bin es wirklich komplett aus Interesse.
Ich bin es gefahren. Ich bin dann Sonntagabends nach der Etappe, nee, Montagabends war das nach der Etappe, nochmals bei Swift vorbei und habe mich gerade zum Abendessen hingesetzt und dann meinte Bowden, also ich kenne ja noch die ganzen Mechaniker und die Leute von Swift von früher, und dann meinte Bowden, das ist so der Chefmechaniker, meinte so, ja Tanja, kannst du uns einen Gefallen tun, wir bräuchten kurz jemanden, der einen 300 Meter Sprint fährt. Und ich war so, okay, ich habe gerade geduscht, aber ja, kann ich machen. Und dann, das hatte er mir natürlich vorher nicht gesagt, hat er gesagt, ja, du kannst auch langsam fahren, ist gar kein Problem, wir brauchen nur jemanden, der jetzt kurz Rennen fährt. Und dann gucke ich und die Person, die neben mir fährt, um gegen mich das Rennen zu fahren, ist Lea Thorwaldsen. Und dann wusste ich natürlich, ich kann ja jetzt nicht langsam machen, weil wenn die den Sprint gegen mich gewinnt, als lahme Bergauf-Ente, dann werde ich morgen mit einer Message wach werden, wo drin steht, ha, und? Kannst du nicht mal mehr einen Sprint gegen mich gewinnen? Und es würde mir sie mir mein ganzes Leben vorhalten. Das heißt, natürlich musste ich einen All-Out-Sprint fahren. Deshalb, ich kann mit Flat Pedals und nur einem Sprint jetzt nicht so richtig was zum Fahrgefühl sagen. Ich bin halt ein Fan davon, auf dem eigenen Fahrrad zu sitzen, wenn ich trainiere. Aber wenn man sagt, man will das nutzen, vielleicht auch als Paar und der eine kann sich so und so einstellen, dann ist so ein Smartbike auf jeden Fall schon ziemlich praktisch, glaube ich.
Ich bin ja auch in Hamburg im Frühjahr einmal dieses Wahoo Kickerbike gefahren. Und war danach auch so, dass ich mir dachte, ja Mann, das ist voll geil. Also wenn du einmal deine Position eingestellt hast, also ist viel geiler, als immer das Rad in die Rolle bauen und dann wieder ausbauen und wieder reinbauen und wieder rausbauen. Hast einfach dieses Bike, schiebst es in ein Wohnzimmer rein und dann fährst du los. Also ich war irgendwie in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob es in der Praxis auch so geil ist, aber in meinem Kopf hätte ich da Bock drauf. Das heißt, wenn du irgendjemand bei Swift triffst die nächsten Tage, vielleicht kannst du ja mal für deinen guten Freund Rick mal irgendwie mal einen anhauen. Vielleicht wollen die mir ja eins schicken oder so.
Mach ich.
Sehr gut. Wäre das auch geklärt. Würdest du auch mal was für mich machen, weißt du, Tanja? Also, das heißt ja auch, eine Hand wischt die andere.
Ja, endlich mal Frauen, die was für Männer machen.
Endlich mal. Endlich bei dem Thema. Guck mal, haben wir das Thema perfekt abgeschlossen. Thema Olympia.
Ja.
Lass uns das auch noch kurz besprechen, weil wir sind schon wieder gut dabei. Wir haben hier schon wieder 51 Minuten durchgewastet. Thema Olympia, olympische Straßenrennen. Das Zeitfahren war ja schon vorbei. Ja, das haben wir in der letzten Folge besprochen. Aber die olympischen Straßenrennen und die Bahnwettbewerbe waren ja.
Stimmt.
Und ich wollte auch so allgemein.
Wir haben ja noch gar nicht. Ach du Scheiße.
Wir haben noch nicht über Olympia geredet.
Eieiei.
Und ich will auch mit dir über die Nachricht sprechen, die du mir nach dem olympischen Frauenrennen geschickt hast. Und ich will auch, also ich habe sehr, oder das stimmt nicht ganz, also wenn ich Zeit hatte, Olympia zu gucken, habe ich sehr intensiv Olympia geguckt oder ich habe gar keine Olympia gesehen, weil ich irgendwie selbst unterwegs war und habe dann abends irgendwie die Highlights geschaut.
Ja, so ging es mir jetzt halt auch mit dem Omnium, weil ich habe dann vom Omnium gar nichts mitbekommen, außer am Ende das Ergebnis, weil ich halt den ganzen Tag auf dem Fahrrad saß.
Ja, also mir geht es aber vor allen Dingen auch gerade auch nochmal um andere Sportarten. Ich würde gerne, kannst du schon mal im Hinterkopf eine Sportart.
Nein, wir reden nicht über Breakdancen.
Eine Sportart, die auf jeden Fall aus dem olympischen Programm fliegen muss. Also ich bin sehr großer Fan von neuen Sportarten geworden, wo ich so einfach dachte, yo, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich 3x3 Basketball gut finden würde. Aber ja, kann ich mir angucken, macht voll Bock. Und also so ging es mir bei ganz vielen Sportarten. Es gab aber auch sehr viele Sportarten, wo ich einfach den Fernseher ausmachen musste, weil ich aggressiv werde. Und es tut mir leid, jetzt werde ich die komplette Reit-Community gegen mich aufbringen. Aber Reiten im Allgemeinen und vor allen Dingen ganz oben Dressurreiten. Das habe ich mir angeschaut und die haben das kommentiert und ich habe nicht mal verstanden, da war die so, oh, jetzt aber ein großer Patzer, der Fehler kostet Punkte. Und ich war so, wo ist da gerade ein Fehler passiert? Ich habe nichts gesehen. Ich sitze vorm Fernseher, ich schaue zu, ich sehe keinen Unterschied, ob da ein Fehler passiert, ob da alles richtig ist und perfekt ist. Und dann dachte ich mir auch so, was ist das überhaupt? Die tanzen da auf ihrem Pferd in diesem Viereck rum. Das macht doch kein Pferd freiwillig. Warum passiert das? Ich habe richtig Aggression auf Dressurreiten bekommen. Das muss sofort aus dem olympischen Programm fliegen. Sofort. Weg. Braucht kein Mensch. Raus damit.
Da gehe ich mit. Ich hatte jetzt Angst, dass du direkt mit dem Schießsport kommst, weil meine größte Hoffnung ist ja, dass ich es doch noch zu Olympia schaffen kann, indem ich im hohen Alter doch noch anfange zu schießen. Deshalb darf man mir das bitte nicht wegnehmen, nachdem ich da
den Schießen fand ich den türkischen geil, den Dude, genau. Der Türke, der war mega.
Nachdem ich diesen türkischen Dude gesehen habe und mir dachte so, ja gut, also so lässig, wie der dabei aussieht, vielleicht kann ich das ja auch noch mit Mitte 40 schaffen.
Ja, also es gibt wirklich richtig geile Sportarten und da muss man auch einmal sagen, zum Beispiel Leichtathletik, Schwimmen, es gibt so geile Sportarten. Es gibt das wollte ich gerade sagen, einfach die Teamstaffel bei den Triathleten hat Gold gewonnen. Da habe ich mich auch mega gefreut. Ja, seit Jan Frodeno die erste Goldmedaille. Ich fand, die Deutschen haben leider ein bisschen abgekackt in den Radwettbewerben. Muss man also finden, da war die Ausbeute jetzt nicht so geil. Also gerade im Bahnradsport, ich sag mal, da sind wir eigentlich Medaillengaranten, das hat mir richtig leid getan. Da hätten die Athleten auf jeden Fall mehr verdient gehabt, aber oder Athletinnen auch natürlich, aber es ist halt Olympische Spiele. Aber du würdest auch, um da auf die Frage zurückzukommen, würdest du auch Reiten rausschmeißen? Oder wäre noch eine andere Sportart, wo du auch sagen würdest, ja, braucht es auch nicht?
Also ich muss sagen, ich habe mir, weil ich dachte, okay, ist historisch, habe ich mir den ersten Breakdance-Wettkampf angeschaut. Aber ich muss sagen, ich habe es nicht so richtig gefühlt. Vielleicht muss man sich dran gewöhnen.
Die fliegen ja auch wieder raus. Die fliegen ja nach einem Mal wieder raus direkt, ne?
Ja?
In Los Angeles gibt es kein, also wenn ich's, vielleicht ist auch wieder Fake News, aber ich habe so verstanden, dass Breakdance in Los Angeles schon nicht mehr dabei ist.
Okay, weil das war wirklich komisch. Also wenn, dann würde ich es verstehen, weil es war wirklich komisch, fand ich.
Dann, nächster Punkt von mir, Rudern.
Nein, Rudern
geil,
ist Beste.
Nein, sag ich ja. Rudern sieht geil aus, Kajak ist albern. Wenn du Kajak machst, mach Rudern bitte. Kajak ist albern. Also dieses mit dem, also Kajak ist albern, tut mir leid, ey.
Ja, aber es
also
ist ja...
Warum, Rudern ist ja so, das ist ja so krass. Und Kajak sieht aus, als wenn du paddeln gehst.
Ja, aber
das ist so ein Paddel links und rechts hast. Das ist nix.
Ja, aber das kann man ja irgendwie gar nicht miteinander vergleichen.
Doch, für mich ist es dasselbe. Rudern und Kajak ist dasselbe. Und
ja gut, aber dann...
Du sitzt in einem Boot und du fährst irgendwo hin. Deswegen mach, wenn du dich entscheiden kannst, mach Rudern.
Aber das ist vielleicht so ein bisschen, als würde jemand sagen so, ja, Straßenradfahren, ja okay, aber dieses Zeitfahren mit diesem komischen Helm, also es sieht ja albern aus, schmeiß das raus.
Ja, haben sie ja auch recht, sieht ja auch albern aus. Also,
okay,
sieht ja,
also du willst
ja,
auch also, Zeitfahren rausschmeißen.
Ich rede ja auch einfach als absolute Laie hier. Ich habe ja, also... Ich weiß jetzt schon, dass ich wieder ganz viele Nachrichten in meinem Postfach haben werde. Ich will mit niemandem offenden. Jede Sportart hat sicherlich die Berechtigung, da irgendwo so zu sein. Ich sag nur, dass ich als absolute Laie, die keine Ahnung vom Rudern oder Kajak hat, ich schaue mir das an und ich denke mir, Rudern ist cool, Kajak, naja. Ich gehe gerade im Kopf durch, ob mir noch mehr Beispiele einfallen.
Ja, ich muss sagen, ich habe immer...
Fechten,
wenn ich,
auch. Fechten weg.
Nee,
also,
Fechten
also,
ist
Fechten
ein Sport, den ich richtig... Keiner. Nee, Fechten gucke ich mir richtig gern an irgendwie.
Das checke ich auch nicht, wann die sich berühren, sehe ich nicht. Bin ich zu langsam im Auge, keine Ahnung.
Aber was ich habe immer halt gemerkt, wenn ich durchgezappt bin, bei den Sportarten, die man auswählen kann, da merkt man ja schon, dass man über manche regelmäßig so drüber skippt. Also, dass man Sachen anklickt oder einfach so denkt, ah nee, da lohnt sich das Klicken nicht. Und ich muss sagen, bei Badminton, da habe ich nie drauf geklickt. Also Badminton habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt, weil ich dachte immer so, Badminton, das ist für mich... Und das ist auch wieder so, manche Leute werden sagen, Radfahren ist sowas, das macht man, wenn man sonntags zum See will und
ist
kein Sport.
Also ist ja auch völlig okay.
Aber Badminton ist halt einfach für mich sowas, das hat man in der Schule, hieß es dann irgendwann so kurz vor den Ferien so, ja komm, ja, jetzt spielen wir mal Badminton, einmal Netze aufbauen und jetzt spielen wir einmal Badminton. Dann hat man so ein bisschen Badminton gezockt. Selbst die Leute, die nicht mal Volleyball spielen konnten, haben beim Badminton trotzdem irgendwie diesen Dinger da getroffen. Also ich finde, das war so ein richtiger Sport für Dullis. Das hat jeder hingekriegt. Und dann, also, weiß ich nicht.
Nein, das ist Badminton. Ich habe das Doppelfinale geschaut. Das war, glaube ich, China gegen... Die sind Olympiasieger geworden, das andere Team. China hat verloren, ich weiß es nicht mehr. Tut mir
ich
leid.
Ich habe Badminton ja nie angeschaut, aber, wie gesagt.
Aber Badminton, Tischtennis und Fechten sind alles so Sportarten. Wenn du darin zu gut bist, bist du auch uncool. Das sieht nicht cool aus, wenn du zu gut bist. Wenn du im Tischtennis...
Nee. Tischtennis.
Ey, nee, wie krass.
Du bist die krasseste Legende. Überleg doch mal, du bist doch auch ein Dorfjunge.
Das ist wie Kicker. Wenn du zu gut im Kicker bist, ist auch nicht gut.
Ja, aber gut, wo trifft man sich an der Tischtennisplatte? Und jetzt überleg mal, du hast so einen Trickshot drauf, wo du einfach, du musst nur den Trickshot machen und keiner kann den Ball annehmen. Das ist so... Du bist der Krasseste.
Ja, aber das ist nicht cool.
Oder so ein Schmetterball.
Wenn du zu gut bist in dem Sport, das ist so ein Sport, wenn du zu gut bist, du musst es ja so aus der, ich gebe dir recht, aus der Sportler-Sicht gebe ich dir recht, oder Sportlerin-Sicht, aber aus der Sicht eines Normalos. Also so wie ich, habe ja keine Ahnung von Tischtennis. Und dann sehe ich, wie die so das Ohr auf die Tischtennisplatte so gefühlt legen und dann wird der Ball so hochgeworfen und dann machen die so einen Schnippelball und dann denke ich mir so, ah nee, das ist es
ja,
nicht.
Ja, ja.
Sieht nicht cool aus. Weißt du, das meine ich ja nur.
Das Gegenteil ist wahrscheinlich Radsport, da ist man für eine sehr lange Zeit sehr uncool, außer man ist sehr, sehr gut. Und man verdient
außer man gewinnt vom Eiffelturm.
Ja genau, außer man gewinnt vom Eiffelturm und verdient ultimativ viel Geld damit. Apropos ultimativ viel Geld, gerade eben Puckmunen getroffen. Einmal kurz gequatscht und dann ist sie mit ihrem Porsche an uns vorbeigefahren. Da habe ich auch gedacht, alles richtig gemacht, die Frau.
Ja. Ja, Poker hat es richtig gemacht. Das stimmt. Aber genau, lass uns bei Olympia bleiben. Ich wollte nur sagen, dass es auch, also ich finde einfach so zum Beispiel so Handball, Fußball, Basketball, die ganzen Ballsportarten, alle geil. Freiwasserschwimmen, Schwimmen, Leichtathletik sowieso. Alter, Leichtathletik, da sieht jeder aus wie ein Halbgott. Also
gehen?
Gehen kann man drüber streiten, da gehe ich mit, das ist jetzt auch nicht. Aber auch Marathon, Alter, wie die sich gebettelt haben und wie, also es gibt so Sportarten und da ist halt auch Straßenradsport dabei, Zeit von und das Straßenrennen. Da ist es so dermaßen schwer, eine Medaille zu bekommen. Und es ist ja so eine krasse Leistung auch. Und dann gibt es so andere Sportarten, wo ich so denke, ja komm, die Medaille ist schon geschenkt. So, weißt du, ich meine, so, das ist jetzt, Digga, du hast halt 20 Minuten Badminton gespielt, Junge, jetzt bist du Olympiasieger oder was? So, das ist so komplett unfair von mir, aber ich kann es auch nicht ausstellen, dass ich sitze da immer so als Sportler davor, dann muss ich das leider so einstufen, so ja cool, nee, ist nicht cool. Das macht Olympia mit mir.
Tatsächlich habe ich da auch
Die Spitze des Eisberges war Dressurreiten. Also das war wirklich... Die verkleiden sich ja da. So macht doch keiner Sport. Die haben so einen Anzug an. Und niemand hat einen Anzug an beim Sport machen. Das ist ja Quatsch.
Ein Zeitfahranzug. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so.
Irgendwas
ja,
mit Olympia.
Was ich aber halt auch gemerkt habe, also das, was du gerade sagst, was mich total irritiert hat, aber ich merke so, dass sich da so ein bisschen mein Gefühl nur verändert hat, also nicht meine Einstellung, sondern nur mein Gefühl. Man hat so das Gefühl, im Radsport gibt es halt dieses eine Olympiarennen und es gewinnt einer aus dem Peloton alle 4 Jahre. Also ist so total selten. So. Und beim Schwimmen, ich meine, ich bin ja auch früher geschwommen, da war es ja oft so, man ist so zu einem Schwimmwettkampf am Wochenende und man wusste, aber man geht auf jeden Fall mit 8 Medaillen nach Hause. So, weil du hast irgendwie... Du hast zwölf Starts, du machst so 50 Freistil, 50 Delfin, 100 Lagen,
ja, ja.
200 Freistil, 400 Freistil.
Ja,
so, du weißt, du bringst auf jeden Fall ein bisschen was von an Edelmetall zurück. Und dann finde ich es halt auch manchmal so komisch, so dieses, ja gut, mit den Vorläufen und so ist es ein bisschen anders, aber dann ist so, ja, 50 Meter geschwommen. Ja, Goldmedaille. So, okay, jetzt ist erledigt. On to the next one. So, und im Radsport ist halt einfach so, ja, okay, man hat den Move verpasst, dein Teamkollege ist drin. Ja, gut, wieder 4 Jahre warten. So.
Ja, aber das hat ja Vor- und Nachteile beides. Ne? Also, aber ich gehe deinen Punkt mit. Ich habe das zum Beispiel immer, wenn ich, also, aber da rede ich jetzt ganz offen, einfach so aus Eifersuchtsgründen, das habe ich das auch mit dem Bahnradsport so. Ich denke mir so,
ja.
So, ey, Straßenradsport, wie du sagst, wir haben ein Zeitfahren und wir haben ein Straßenrennen. Da gibt's halt 6 Medaillen und guck mal, wie viele Leute da dran teilnehmen. Also jetzt waren ja die Starterfelder mit 92 nicht mal groß für unsere Felder. Und dann gibt's halt Bahnradsport. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, die Ausdauerdisziplin meine ich damit nicht. Damit meine ich schon den Kurzzeitbereich. Damit meine ich schon Bahnsprinten. Und dann denke ich mir so,
wir müssen die Folge. So viel Ärger. Ich weiß nicht, ob wir die veröffentlichen können.
Nein, aber das ist ja, ich sag doch, das hat komplett seine Berechtigung, so. Aber ich sag doch von mir ganz ehrlich, das sage ich ja nur aus kompletten Eifersucht zu neidischen Gründen, was ja keine schönen Züge sind. Aber dann denke ich mir so, ja, guck mal, ihr könnt euch jetzt Olympiasiegerin oder Olympiasieger nennen. Also herzlichen Glückwunsch. Aber da machen auch nur 5 Nationen. So, da haben 5 Teams dran teilgenommen, Leute. Und so, wie viele Nationen haben bitte 3 Bahnsprinterinnen zum Beispiel? Also damit geht's ja auch schon mal los, ne? Also so Bahnsprint, mir ist das aufgefallen, so Christina Vogel hat den Bahnradsport, natürlich, das ist ihre, die hat das ja kommentiert und die hat das sehr gut gemacht und man merkt, wie sie dafür brennt. Und dann hat sie so gesagt, ich glaube bei dem Lukas Spiegel, der war im Kairin-Finale, dann in den Top 12 ist im Halbfinale rausgeflogen und dann völlig zu Recht hat sie ja auch ihn voll gefeiert und meinte so, ey, guck mal, Lukas, geile Leistung, du bist unter den besten 12 Kairin-Sprintern auf der Welt. Von 8 Milliarden Menschen bist du unter den Top 12. Und dann dachte ich so, ja, aber von den 8 Milliarden Menschen machen das auch nur 60. Also, weißt du, wie ich meine? So böse gesagt. Natürlich ist es jetzt überspitzt so. Aber da denke ich mir so, es gibt halt auch schon so spezifische Sportarten, so Leute, die sich darin Profis nennen. Es gibt ja nicht viele, die profimäßig Bahnradsport machen. Wie viel gibt's denn da? Also so, dass die davon leben können auch mal. Muss man ja auch mal ehrlich sagen. Und das sage ich nur aus komplett, wie gesagt, weil ich darauf neidisch bin. Ich hätte auch gerne Olympiamedaille, Leute. Hätte ich auch gerne, bin ich ehrlich. Und das ist halt im Bahnradsport, das ist ja einfach ein Fakt. Im Bahnradsport ist es einfacher, eine Medaille zu bekommen, als im Straßenradsport. Oder überhaupt nominiert zu werden. Und das ist nicht leicht. Gerade nicht, wenn man für eine Nation wie Deutschland startet, dann erst recht nicht. Aber es ist schon leichter als im Straßenradsport. Ja, wir werden viel Hate kriegen. Ja, ich sehe es auch. Ich verrenne mich auch. Ich mache es auch nicht besser hier gerade.
Ich habe jetzt auch einfach nichts mehr gesagt.
Ja. Wir müssen da zusammen durch, Tanja.
Hier werden Köpfe rollen und wir haben nur 2.
Naja. Aber ich weiß, du hast ja mit dem Schwimmen angefangen. Also ich weiß ja immer, was du meinst. Du hast dieses eine Straßenrennen und hast in 4 Jahren wieder eine Chance. Oder
ja, ich mein,
wie in meinem Fall, für Paris war ich zu alt und nicht gut genug. Für London war ich zu jung. Die einzigen beiden Olympischen Spiele, die für mich in Frage gekommen wären, waren Rio und Tokio, wo der Straßenparcours jeweils 5000 Höhenmeter hatte. Wo ich so dachte, yo, geil, habe ich auch niemals eine Chance mitzufahren. So. Das war meine Olympiakarriere. Tschüss, Alter. Weißt du, wie ich meine? So, das so. Dann denke ich mir so, ja, okay, cool. Dann halt kein Olympia. Außer wir lassen uns umbürgern für irgendein Land und dann diese nicht so gute
Das hat doch, glaube ich, deine Namensvetterin Olga Sabelinska ja gemacht.
Wir müssen irgendeinen Sport machen, wo es auch so ein Mix-Ding gibt, Tanja. Frau und Mann zusammen. Und dann gehen wir zusammen als Olympische Spiele Los Angeles 2028.
Haben wir nicht schon mal irgendwann nach einer Disziplin gesucht, die wir, war das nicht bei, haben wir bei den
letzten, das wär's.
Bei den letzten Olympischen Spielen haben wir noch keinen Podcast aufgenommen, oder?
Nee. Aber das wär's eigentlich. Naja. Erstmal Cape Epic
und dann L.A.
Lass uns einmal noch kurz aufzählen. Wir haben jetzt Bahnradsport, Dressurreiten, Kajak, Badminton, Fechten und Tischtennis. Die haben wir alle gegen uns aufgebracht. Deswegen da...
Nee, Fechten. Sorry. Fechten nur du.
War nicht so gemeint.
Fechten nur du.
Fechten nur ich.
Gegen,
sorry, Leute.
Gegen Fechter.
War nur ein Spaß.
Gegen Fechter lehne ich mich nicht auf, die sind immer bewaffnet.
Ja, aber mit was, Digga? Die kann ja auch nichts tun mit ihrem Säbel. Ist ja auch albern, der Säbel da.
Nee,
das
stimmt.
Das ist vorne, der ist ja vorne rund.
Da habe ich letztens mal einen Podcast gehört, wie sehr sich die Sicherheit da geändert hat. Weil das ja, früher sind die noch teilweise abgebrochen. Und da gab es richtig schwere Verletzungen und auch Tote.
Ja, zu Zeiten von Rittern vielleicht.
Nee.
Naja, Touren. Touren kann ich auch schwer ran. Ist auch nicht meins.
Ja, aber Turnen finde ich so ultra krass.
Ja, ist übertrieben krass, aber würde ich mich auch nicht sehen. Ich vergleiche es ja mal mit mir. Ich denk immer so, würde ich diese Sportart machen? Ja. Dann ist es eine gute Sportart. Würde ich die Sportart nicht machen? Nein.
Ja, aber also ich hatte ja eher so ein bisschen den Take, so, ah ja, Badminton, da kann ich eher mitgehen. Jetzt beim Turnen, da denke ich dann einmal so, okay, ich probiere mal kurz im Wohnzimmer mich in Handstand hochzudrücken. Dann merke ich so, ah nee, geht nicht. Ja, okay. Wird wahrscheinlich schwierig mit dem Handstand halten auf dem Stufenbarren.
Das habe ich mit dem Kajak gefahren. Ich glaube, ich wäre gut im Kajak.
Ich habe schon mal
Kajak. Da brauchst du nur ein Rhythmusgefühl.
Ich habe schon mal Kajak fahren ausprobiert, bin dann fast verendet, weil ich mich einmal gedreht habe und sich meine Spritzdecke nicht gelöst hat und dann wäre ich fast ertrunken.
Was ist eine Spritzdecke?
Naja, man hat vorne ja diesen Aufzug, die dann immer, wenn sie aussteigen aus dem Kajak, der so an denen runterhängt. Und den macht man ja einfach über dieses Loch drüber, wo man sich reinsetzt, damit nicht das ganze Wasser ins Boot reinkommt.
Okay, siehst du, ich habe gar keine Ahnung.
Ja, also so eine Neoprendecke.
Aber Wildwasser ist krass. Wildwasserkajak ist wiederum sehr cool. Wo durch die Tore durchfahren und so.
Ja, ja.
Und dann so.
Ja, ja.
Das finde ich wieder geil. Das ist eine geile Sportart. Werbung. Ja, was für ein Sportsommer. Die Fußball-EM. Die Tour de France der Männer. Die Olympischen Spiele. Die Tour de France der Frauen. Ich habe selber sehr, sehr viel Sport konsumiert vom Fernseher. Aber auch selber viel Sport gemacht. Viel neuen Sport. Ich fahre ja nicht mehr ganz so viel Rad, sondern probiere mich im Laufen aus, gehe öfter mal ins Gym und probiere auch wirklich einfach komplett neue Sportarten aus. Das ist der Sommer meines Lebens. Der Sommer vergeht wie im Rausch, aber eine Konstante hat der Sommer und das ist Kloster Kitchen. Kloster Kitchen, die machen Ingwer-Shots und die haben Tanja und mir vor 2 Monaten mal ein Probierpaket geschickt und seitdem immer mal wieder für Nachschub gesorgt. Und was soll ich sagen, ey, die Ingwer-Shots sind mega. Die machen auch Smoothies, verschiedenste Geschmacksrichtungen und die dürfen bei mir beim Frühstück nicht mehr fehlen. Genau wie der Kaffee sind Ingwer-Shots jetzt auch ein Muss. Vor allen Dingen die Ingwer-Shots von Kloster Kitchen. Die sind wirklich top. Geht mal auf klosterkitchen.de vorbei. Checkt euch das Sortiment, checkt das durch, checkt das aus. Wir haben einen Code für euch. Plan15 heißt der Code. Ich packe euch auch den Link in die Shownotes, dann kommt ihr da direkt dahin. Und ich sag auch mal so, wenn ihr es ausprobiert, ich glaube, das hat Potenzial, dass es auch eine Konstante in eurem Leben wird. Wie bei mir. Vielen Dank für Kloster Kitchen, fürs Dabeisein hier im Podcast. Werbung Ende.
Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, zum Straßenrennen, nachdem wir jetzt schon 1 Stunde 10 gelabert haben.
Und also wir, genau, 1 Stunde 10 haben wir schon drauf. Und wir machen eigentlich genau mit so persönlichen Gefühlen weiter, weil in der privaten Nachbesprechung zu den Olympischen Spielen, und das ist jetzt nur auf Radsport bezogen, Straßenradsport, haben wir festgestellt, dass wir beide zu nah dran sind an dem Sport. Wir kennen noch zu viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen, weil, ich sag mal so, nachdem das Frauenrennen zu Ende gegangen ist, ich saß gerade im Zug von Berlin nach Köln, ich habe nichts gesehen und habe nur.
Ach, hab ich dich What gespoilert? The fuck.
Du hast mir nur ein What the fuck geschickt und mein erster Gedanke war, krass, eine deutsche ist Olympiasiegerin. Das heißt, ich bin reingegangen und habe, also auf ProCycling, jetzt habe das Ergebnis angeschaut und habe dann gar nicht verstanden, okay, was ist jetzt das What the fuck da, also worauf bezogen? Ich habe halt nur das Podium gesehen und dann ist es bei mir so durchgesickert, ah, Christian Faulkner ist nicht so die Lieblingsfahrerin von Tanja. Ich glaube, das fuckt die gerade richtig toll ab, dass die gewonnen hat. Und dann haben wir also darüber gesprochen, weil ich hatte den Tag davor exakt dasselbe. Ich bin durch Berlin gelaufen. Ich bin ja da dieses Velocity Berlin gefahren und es war der Tag davor. Und ich bin mit Björn und Leo durch Berlin gelaufen und die sagen irgendwann beide zu mir so, Erik, was ist mit dir? Du bist so komplett abwesend, du bist mega komisch heute. Und dann habe ich gesagt so, ich bin komplett nervös und aufgeregt, weil dieses Olympiastraßenrennen ist. Und ich habe mir die Startliste angeguckt. Und so 90% der Fahrer, die da mitfahren, würde ich so, da hätte ich schon so schlechte Laune, wenn die gewinnen würden. So, es gibt so ein paar gönne ich's, aber den meisten gönne ich's ehrlicherweise nicht. Und ich bin so richtig nervös, wer heute gewinnt. Und dann haben wir halt darüber geredet, dass du ja auch in dem Sinne, Christian Faulkner hat gewonnen, kann man ehrlich sagen, warst du jetzt nicht Fan von, hat dich vielleicht ein bisschen abgefuckt.
Nee, mich hat,
und dann
also,
haben wir beide,
mich hat's
die Art
total,
und Weise auch wie.
Nee, mich hat's total abgefuckt, das gebe ich offen und ehrlich zu, aber sie hat absolut verdient gewonnen. Sie war die absolut stärkste Fahrerin an dem Tag, was ja auch keine Überraschung ist. Ich habe das ja auch hier im Podcast schon ein paar Mal gesagt. Die Frau ist ultimativ stark und das sieht man ja wieder immer wieder einfach. Aber abgefuckt hat es mich trotzdem ohne Ende.
Und das meine ich auch. Also bei mir geht es auch so, ich kann die sportliche Leistung komplett anerkennen, aber trotzdem gönne ich es nicht. So, weißt du, ich meine, also es gibt so Fahrer, bei denen freue ich mich. Zum Beispiel, das beste Beispiel wäre gewesen Marco Haller im Straßenrennen. Ey, da wäre ich nicht schlafen gegangen, wenn der Olympiasieger geworden wäre oder selbst eine Medaille geholt hätte, was ja super knapp war.
Ich wollte gerade sagen, jetzt
freue ich mich total.
Aus.
Und ich bin auch mit dem Podium sehr zufrieden. Ich mache mir jetzt aber öffentlich keine Feinde. Es gab, sage ich mal, so 30, 40 Kilometer vom Ziel gab es halt eine Konstellation an Fahrern, die vorne waren und die auch attackiert haben, wo ich mir schon bei dem einen oder anderen dachte, yo, der muss jetzt nicht unbedingt eine Medaille holen oder Olympiasieger werden. So. Und auch allgemein im Feld, da waren viele dabei. Und dann haben wir ja einfach nur darüber geredet, so, dass wir noch zu nah dran sind. Wir kennen alle Fahrerinnen und Fahrer noch persönlich, weil wir selber gegen die gefahren sind. Dann hat man halt mit dem einen eine gute Zeit, mit dem anderen eine nicht gute Zeit. Oder zum Beispiel auch im Straßenrennen. Nils Polis hätte ich natürlich auch mega gegönnt, bevor der Fauxpas gekommen ist. So. Aber ja, anderen Fahrern hätte ich es eher nicht so gegönnt. Muss man ja nicht drauf eingehen. Fakt ist aber, wir sind zu da dran. Und du hast dann auch einfach gesagt, ja, ich glaube, es ist besser, wenn nochmal so 10 Jahre vergehen, wenn alle, die mit denen wir gefahren sind, auch aufgehört haben. Und dann kann man das so neutral betrachten. Und auf die Zeit freue ich mich auch, weil, ja, wir sind noch zu nah dran irgendwie. Und ich will gar nicht so sein. Ich will gar nicht so ein Mensch sein, der irgendwas nicht gönnt. So 0,0. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch mal schön, da offen drüber zu sprechen. Wahrscheinlich haben das auch viele Hörerinnen und Hörer bei irgendwelchen Menschen im Leben, mit denen man sich vergleicht oder so, ob man es will oder nicht. Sich so vergleichen ist total blöd. Ich will das gar nicht, aber das ist so unterbewusst irgendwie bei manchen mit drin. Und da fuckt mich das voll ab.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde nur sagen, bei mir sind es eher so 10%, bei denen mich es abfucken würde und 90%, denen ich es gönne.
Ja, ich habe auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ja. Sag mal 50-50. Okay. Ich war ja 13 Jahre dabei, schon eher 50-50.
Nee, ich habe schon
es
so meine
viele,
spezifischen Kollegen, wo ich dann ja halt auch wirklich einfach persönliche schlechte Erfahrungen gemacht habe. Aber ich habe auch dann mit einer ehemaligen gemeinsamen Teamkollegin, die dann halt auch, die immer noch Teamkollegin ist mit Kristen, die dann gepostet hat, so, ja, I'm happy for you. Und da habe ich nur so geschrieben, but are you? Und dann meinte sie so, nee, also sie hat sich wirklich gemacht und sie hört jetzt zu und sie lässt sich was sagen und man kann jetzt auch mit ihr einfach in einem Team und als Mensch arbeiten. Und dann habe ich nur gesagt, ja, aber ich denke da immer noch an dieses und jenes. Und dann hat sie auch nur gesagt, ja, okay. Also das war schon einfach einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Und dann dachte ich mir, ja, okay, also es hat vielleicht auch einen Grund, wenn man jetzt nicht das Voranschreiten des Fahrers miterlebt und dass er sich eben verändert hat, dann ist sowas halt einfach eingeloggt im Kopf. Und vor allem, wenn es
ja,
halt so eine halbtraumatische Erfahrung war, dass man es einfach nicht mehr rauskriegt.
Das meine ich ja. Ich glaube, es ist völlig okay, dass wir auch offener drüber reden, weil jeder und jede da draußen hat das. Also ich glaube, das beste Beispiel ist, wenn man mal ein Kind bekommt und man geht die Namensliste durch. Namen sind ja so krass dotiert. So, ja, ich finde Henry cool. Nee, ich hatte meinen Lehrer. Nee, ich hatte meine Freundin. Nee, mein Fahrschullehrer. So, der hieß Henry. Das war voll der Penner, so nicht. Also das ist ja so krass, wie viele Namen da wegfallen, weil du einfach mit irgendeinem Henry, mit irgendeinem Luis, mit irgendeinem Stefan, mit irgendeinem Martin, mit irgendeiner Marie hast du halt eine negative Erfahrung gemacht, dann wird's der Name nicht mehr. So, also ich finde, das war so das Beste, das ist so das beste Beispiel.
Dann sag doch mal, okay, mein Kind würde nicht Christen heißen. Wie würde denn dein Kind nicht heißen, dein dritter Sohn?
Ich werde dir nichts sagen. Ich werde mich nicht so ins offene, ich werde nicht so ins offene Messer laufen, Tanja.
Ach Gott.
Ich habe schon 7 olympische Sportarten gegen mich aufgebracht.
Ist schon nicht schlimm. Unser Podcast hört doch eh keiner. Komm.
Nee. Da, das ist mein, ein Fahrer, den ich gar nicht leiden kann, ist zum Beispiel Viktor Campenaerts, da ging es mit der Tour-Etappe so.
Ja.
Das ist ja die Tour-Etappe, das hat mich, da war ich so für Kwiatkowski da, da war ich so, boah, Campenaerts.
Und ich, da fand ich so, das aber, ist dieses,
aber
ich
das,
mag den ja auch nicht so richtig. Und dann war ja so dieses Zielinterview, das ja so eine krasse Mischung war zwischen ultra süß und gleichzeitig krass Fremdschämen irgendwie. Und das
habe ich mir gar nicht angeguckt.
Okay. Ja, okay. Ja, gut.
Nee, aber mit dem war das auch immer so ein lustiges Anfoppen im Feld. Aber du hast so bei ihm gemerkt, so, dass ihn hat es so beschäftigt. Also bei ihm ging das immer so. Also er hat so Dinge schon so persönlich gemeint. Er hat die so als Witz verpackt, aber da war eigentlich Ernst drin, weißt du, wie ich meine? Und so ein Typ war er. Und da habe ich mir irgendwann mal Gedanken drüber gemacht. Und dann dachte ich mir irgendwann so, du, ich glaube, der meint das ernst, was er so sagt. Und dann dachte ich mir, dann ist er irgendwie nicht so der coolste Typ, wenn er das ernst meint.
Ja, das
also nicht nur bei mir, sondern bei allen, bei anderen Fahrern so.
Das ist das Gute, und, du meinst ungefähr nichts ernst von dem, was du sagst.
Exakt, alles, was ich heute im Podcast gesagt habe, weiß ich morgen schon nicht mehr. Außerdem, man darf auch nicht vergessen, dass wir auch noch ich habe auch noch die holländische Küche gegen mich aufgebracht, du die französische. Also wir haben auf jeden Fall, wir können die Folge irgendwie Please Don't Hate oder so nennen. Oder Haters Gonna Hate.
Ja, das ist auch witzig, weil wir haben ja schon so oft darüber gesprochen in letzter Zeit, dass ich ein großer Fan von Bill und Tom Kaulitz geworden bin. Und die haben so irgendwie, only love, don't hate. Und wir machen so genau das Gegenteil in unserem Podcast.
Ja, das stimmt. Muss auch manchmal sein, ist auch manchmal die Stimmung. Naja, wir haben auf jeden Fall über das Frauenrennen jetzt schon kurz geredet, zumindest über das Podium. Christian Faulkner gewinnt, Marianne Voss wird Zweiter und Lotte Kopecky wird Dritte. Natürlich krass, dass sie Christian Faulkner dann so kurz vom Ziel wegfahren lassen und Lotte Kopecky und Marianne Voss anscheinend sich da nicht einig sind und auch Respekt voreinander haben. Oder vielleicht auch genau dieses Beispiel. Vielleicht gönnen die sich auch nicht gegenseitig, dass eine von den beiden Olympiasiegerinnen wird. Und dann denkt man sich so, gut,
dann lieber
wenn du nicht fährst, fahre ich auch nicht. Dann lieber die als du so ungefähr. Also kann ich mir gut vorstellen.
Ja, aber um dann auch mal nochmal eine sportliche Lanze für Kristen zu brechen. Also am Ende war sie die Fahrerin, die eigentlich den Move initiiert hat. Natürlich auch so ein bisschen in Kombination mit dem Sturz von ihrer Teamkollegin Chloe Dygert. Die ist wie ungefähr immer gefühlt jeden Move mitgegangen, hat dann die Hauptarbeit gemacht, um Voss und Faas wieder zurückzubringen. Und an einem Punkt sah es sogar kurz so aus, als wird Kopecky vom Hinterrad abscheißen, die sich, glaube ich, auch gedacht hat, wie stark ist diese Frau eigentlich? Und dann fährt sie wieder nach vorne und geht direkt drüber und bringt es dann nicht nur solo ins Ziel, sondern dann, als die sich das überlegt haben, dass sie vielleicht doch hinterherfahren, wird die Lücke trotzdem nicht kleiner, sondern größer und die sind zu dritt und sie ist alleine. Also egal wie, aber die war an dem Tag einfach die stärkste Fahrerin.
Ja, voll. Da gebe ich dir 100% recht. Aber, und da, was mich komplett daran aufgeregt hat, war, sie ist durchs Ziel gefahren, als wenn sie gerade Landesmeisterin in Baden-Württemberg geworden wäre.
Ey, was willst du denn gegen Baden-Württemberg sagen?
Ja, ich meine...
Sagt NRW, NRW.
NRW. Nee, NRW ist auch gut, weil du bist Landesmeisterin im Saarland.
Jetzt hast ganz Baden-Württemberg gegen dich aufgebracht. Und ich NRW.
Landesmeisterin im Saarland. Ich meine, so ein kleines Bundesland, wo es nicht so viel wert ist.
Ja, ich habe jetzt...
Weißt du,
aber,
die fertiges Ziel...
Nein, ich hab da die Erklärung dafür. Und das ist...
Wirklich,
das kann
das möchte ich gönnen.
Das erklärt... Oder
sie wusste nicht, ob sie gewonnen hat oder nicht.
Nee. Das ist einfach so... Das ist so Kristen in a nutshell. Sie sagt, sie ist übers Ziel gefahren und sie hatte vorher, weil sie ja Team Pursuit auch noch gemacht hat, mit den sportlichen Leitern gesprochen, wie sie sich am besten erholen kann nach dem Ziel und was so ihr Cooldown sein soll und so weiter. Und dann war es halt ganz wichtig, dass sie weiterfährt und dass sie sich ausfährt. Und dann ist sie ins Ziel gefahren und ihr Gedanke war nur, ja, ich muss mich ja weiter ausfahren, weil ich muss ja noch Team Pursuit fahren. Aber das beschreibt Kristen genau.
Ich verstehe dich komplett. Genau solche Fahrertypen. Boah, Alter, wenn ich mir das erzählt hätte, hätte ich gesagt, so, was, ja, Alter, trink ein Bier danach, obwohl ich es mir egal.
Nein,
du bist gerade Olympiasiegerin geworden.
Kannst du bitte deine Arme hochnehmen?
Kannst du bitte zelebrieren?
Du verstehst es ganz falsch. Das ist nicht. Das kennt man ja von anderen, die sagen so, nee, und dann muss ich meinen Reis und sowas. Das meine ich nicht mal. Also nicht dieses krass strukturierte und ich schon wieder beim Zieleinlauf an ins nächste Rennen denken. Überhaupt nicht. Sondern eher dieses, was wir ja bei ihrer Disqualifikation in Strade gesehen haben. An dem Tag hat ihr Nina gesagt, sie muss im Finish auf einer Seite bleiben, rechts oder links, sodass sie nur auf einer Seite überholt werden kann. Und dann fährt Demi Vollering, will an ihr vorbeifahren und dann denkt sich Kristen, ah ja, ich muss ja auf einer Seite bleiben und fährt Demi Vollering in die Bande rein, weil die einfach, du sagst ihr was und sie kann das dann aber nicht,
aber es ist schon, also,
sie kann das nicht umsetzen. Nicht
falsch verstehen, aber das ist ja so, schon so ein Tick autistisch, dass
ja,
man dann
voll.
Die Regel 1:1 so umsetzt.
Voll.
Okay.
Und das ist dann, sie fährt ins Ziel und dann ist ihr einfach nur, ich muss mich ausfahren und dann ist so dieses, ah ja, und dann hat sie sich ja auch wieder umgedreht und dann merkt sie aber irgendwie so, ach ja krass, ich habe ja gewonnen, ich muss ja nicht nur ausfahren,
ja, aber,
ich muss ja auch irgendwie
aber
jubeln.
Aber das meine ich ja,
ich
mache wieder den Fehler, dass ich von mir auf andere schließe, das ist nicht schlau, aber ich denke mir dann so, ja, schön, dass dir das irgendjemand gesagt hat, dass du dich ausfahren musst, so, aber du bist gerade Olympiasiegerin im Straßenrennen geworden. So, wie, also es geht mir, ich kann diese Emotionen dahinter oder die Gedankengänge nicht verstehen. Du musst doch komplett eskalieren in dem Moment. Also, da musst doch, also wie kann man denn da an die Team-Pursuit denken, was in der 5 Tage oder so ist? Also, das ist doch einfach wirklich faktisch egal.
Das Witzige.
In dem Moment ist alles egal. Dein ganzes Leben, du bist gerade Olympiasiegerin geworden. Im Straßenrennen.
Ja, das Witzigste
so,
daran
so,
ist, ja.
Du kannst jetzt einfach in die Bar gehen und dich 3 Tage volllaufen lassen.
Guck mal, ja gut, wenn du Team-Pursuit fährst, dann wird es wahrscheinlich schwierig, aber.
Ja, hätte ja auch noch gereicht für die anderen Teams.
Das Witzige ist ja, guck mal, wie du dich aufregst. Jetzt stell dir mal kurz vor, wir haben auf der einen Seite haben wir Specialized, die wahrscheinlich ihr Hauptgebäude mit diesem Foto von Remco vom Eiffelturm pflastern werden.
Ja.
Und auf der anderen Seite haben wir Kendall.
Oh, das ist so dumm, ne? Es ist in allen Perspektiven so dumm. Wirklich.
Und Kendall denkt sich so, ja gut, nö, wir haben gar keine Einstellung.
Wirklich, das meine ich ja. Wie kann man diesen Moment nicht zelebrieren? Hä? Oh.
Ja.
Und da kommen wir, aber das ist eine gute Brücke zum Männerrennen, weil das ist ein gutes Gegenbeispiel. Also ich würde jetzt nicht, ich habe nichts gegen Remco und ich finde das Podium zum Beispiel mit Madouas, Laporte und Evenepoel echt ein geiles Podium.
Ja.
Auch mit 2 Franzosen in Frankreich,
ist
in Paris.
Cool, ja.
So, geiles Podium. Ich würde jetzt nicht, ich war nie ein Remco Evenepoel-Fan, aber ich hatte nichts gegen ihn. Aber mit diesen Olympischen Spielen, Hut ab, ey. Also ich habe es ja auch dann in meine Story gepostet, einfach weil ich so beeindruckt von ihm war, dass er das Zeitfahren gewinnt und dann noch das Straßenrennen. Also, wow, ey, was für ein Typ, ey. Wie krass. Und wie er auch gewinnt, einfach im Sitzen alle abhängt. Und genau das meine ich. Der hat noch einen Platten. Auch geil, wie er da so schreit, Fietz, 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 Fietz und keine Zeit verliert und dann aber realisiert, okay, ich habe sogar noch Zeit zu zelebrieren, wie er zelebriert, so was für ein geiler Move sozusagen, den Handyhörer aufgelegt sozusagen, so aufgelegt, haltet alle die Fresse, ich bin gerade Doppel-Olympiasieger geworden, so hat noch nie jemand geschafft. Im Hintergrund der Eiffelturm, also das ist ja wirklich ein Bild für die Götter, das ist für mich so, neben diesem Surfer, der so in der Luft steht, ist das ja das Bild von Olympia, wie er da vor dem Eiffelturm steht. Und das als kurzer Sidefact auch noch, wenn man mal Paris-Nizza gefahren ist, dann kennt man diese ganze Strecke um Paris darum. Und dann dachte ich mir so, das ist der Olympia-Parcours, wie boring ist der denn? Und es war wirklich, ich fand auch das Männerrennen echt nicht spannend, bis die nach Paris auf die Runden gekommen sind, dann war es übertrieben geil. Also da zum Sacré-Cœur hoch, die Runden, wie geil war das? Auch von den Belgiern, was für eine Teamleistung. Van Aert markiert Van der Poel komplett, dann nimmt Evenepoel den Moment, ist dann der Stärkste. Ja, einfach riesen Respekt. Also das Straßenrennen, die Bilder, wie viele Fans da waren, was da für eine Stimmung war, auch bei den Frauen. Also das war ja wirklich komplett krass. Also ich glaube, wenn man da gefahren ist, dann hatte man einfach nur Gänsehaut die ganze Zeit. Und ja, also wie Remco da den Doppel-Olympiasieg holt, noch nie jemand geschafft. Richtig krass. Was denkst du, hat sich Tadej Pogacar in dem Moment gedacht eigentlich?
Schade.
Hast du da mal dran gedacht?
Schade.
Ich glaube, als er das gesehen hat, dachte er, fuck, ich wäre Doppel-Olympiasieger geworden, wenn ich gefahren wäre.
Ja,
weiß man natürlich nie.
Und ich glaube nicht, dass er der Spannung Typ abfällt. Ist. Ich weiß auch nicht, ob er der Typ ist, der das dann anschaut und denkt sich, ah ja, wenn der gewonnen hätte, dann hätte ich auch gewonnen.
Das weiß ich nicht. Das ist einfach so mein Bauerndenken von außen so ein bisschen, weil ich dachte, Junge, der hat mit Remco gespielt 10 Tage vorher. Weißt du? Ich dachte mir so, ey.
Ja, aber im anderen Rennen.
Aber über 270 Kilometer, du hast ja dann schon gesehen, dass es einfach nur über die Form und Zähigkeit und so ging. Also ich bin mir sehr sicher, klar, wenn jetzt Belgien komplett gegen ihn fährt und Holland, kann es auch anders aussehen, das gehe ich komplett mit. Aber ich glaube, die Chancen für Tadej, das Zeitfahren zu gewinnen, im Regen auch. Ich meine, der hat das Abschlusszeitfahren der Tour irgendwie mit 1,5 Minuten Vorsprung gewonnen. Ja. Ich glaube schon, also ich glaube, Olympiasieger im Zeitfahren wäre er geworden und im Straßenrennen hätte er eine Medaille geholt.
Der braucht ja auch noch Ziele.
Ist ihm wahrscheinlich auch scheißegal, aber das war so mein zweiter Gedankengang. Ich dachte mir so, ey, wenn der Junge, der bei der Tour Dritter wird, Doppel-Olympiasieger wird, dann hätte ich mir als Tadej Pogacar gedacht, so hätte ich vielleicht doch an den Start gehen sollen, was ja andere Gründe hätte mit deiner Freundin und Urska und dies und das. Naja.
Seine Freundin und Urska, weißt du da mehr als wir?
Ja, er hat ja mehrere Freundinnen, das wissen die wenigsten.
Also die Freundin und die Verlobte, okay.
Genau. Kennst du dieses Video von diesem Fußballspieler?
Ach so, ja, mit den 12 Kindern oder so?
Nee, wo er sich auch verspricht, wo er sagt ja so, oh, I'm so happy. I want to thank my wife and I want to thank my girlfriend. das ist auch, ich glaube, der hat einfach nur so einen freundlichen Versprecher, aber das ist halt so geil, wie er das auch so denkt und so, ah nee, fuck. Ah, egal. Ja, ich glaube, wir haben Tour de France der Frauen, Check hinter, Olympia, Check hinter. Sorry nochmal von meiner Stelle diese Info kurz. Wir mussten zweimal Podcast verschieben, weil einmal gab es einen kleinen Notfall auf dem Hausboot, weswegen ich dann einen Tag früher nach Hamburg musste und wir konnten den geplanten Termin nicht wahrnehmen.
Aber das hat er mir gesagt, als ich schon alles so geplant hatte, dass ich meine Radrunde direkt nach der Arbeit, ich hatte alles mit zur Arbeit genommen, bin morgen zum Rennrad dahin, habe mir eine Strava-Runde geplant, die bei dir zu Hause vor der Haustür endet. Und dann schreibt er mir, wann? 3 Stunden bevor ich Feierabend hat. Ja, ich muss übrigens nach Hamburg, hat sich alles geändert. Und dann stand ich da, ich trauriges, armes Würmchen. Hab dann trotzdem eine schöne Runde gehabt, aber...
Das tut mir leid.
Das war schon hart. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann es diese Woche eigentlich fast nicht mehr schaffen, aber Freitag könnte es klappen, wenn ich vielleicht früher von der Arbeit heim kann. Und dann schreibe ich dir, du, ich fahre jetzt direkt nach Hause, lass jetzt mal direkt aufnehmen. Ja, nee, also sorry, heute packe ich nicht. Und dann dachte ich mir so...
Nee, stimmt gar nicht.
Noch schlimmer. Nein. Ich bin auf dem Festival.
Keinen Empfang.
Ich habe keinen Empfang.
Ich hatte wirklich. Ey,
ja, aber das wusstest du auch schon
gewesen,
früher, du Bruder.
Ja, einen Tag vorher wusste
ja,
ich schon.
Siehst?
Hast recht.
Und du hättest mir einfach sagen können: Ich mache der Ollen keinen Stress. Ich schreibe ihr Donnerstagabends. Du wird leider
ja,
nichts. Muss dir
gedacht.
Keine Gedanken machen.
Meiner Trainer.
Danke.
Ja, da war wirklich gar kein. Empfang auf dem Fest. Es war unmöglich, da einen Podcast aufzunehmen. Ich habe extra Mikros alles mitgenommen für nichts und wieder nichts. Hätte man sich ehrlicherweise vorher denken können, aber ja, so schlau bin ich manchmal nicht. Ansonsten war diese Pangea-Tour, Road to Pangea, hat richtig Bock gemacht. Tandem hat wenig Bock gemacht, es hat gar keinen Bock gemacht. Es war nur anstrengend. Nur Arschschmerzen, nur Rückenschmerzen. Die Position war grausam auf dem Rad.
Also manchmal
aber
erzähle ich mir Sachen, die sind ganz neu.
Warum?
Hat dich das überrascht?
Ja. Ich dachte, das wäre eine coole Tour.
Ja gut, aber eine coole Tour ist ja das eine. Aber das.
Ja, es war auch eine coole Tour, genau. Nur das Fahrradfahren hat gar keinen Spaß gemacht.
Also, das überrascht mich jetzt wenig.
Naja, und ansonsten, wir haben jetzt über wenig persönliche Dinge gesprochen, was ja auch mal okay ist. Ich glaube, mein, Leben sieht nach außen gerade echt nach so einem richtigen Lotterleben aus. Aber wenn du ihr siehst, wüsstet, du was siehst im Hintergrund nach einem Lotterleben aus,
du trägst jetzt Zopf, habe ich gesehen.
Ja, auf einem Video. Ich wollte nur einmal sagen, Leute, wenn ihr wüsstet, was gerade im Hintergrund alles abgeht, ich würde euch gerne alles erzählen. Es passiert gerade so viel. Mein Leben ist gerade echt wie ein Rausch. Ich muss unbedingt mal, also ab September, es ist gar nicht wieder meckern oder Luxusmeckern oder so, sondern ja, einfach nur übertrieben viel los. Nächste Woche Deutschland-Tour, da freue ich mich sehr drauf. Und ab September, letzten vier Monate des Jahres, die sind mal ohne Termine, habe ich zumindest mir vorgenommen. Weil ich muss auch ein bisschen Dinge planen und bald ist alles spruchreif. Also es ist so geil, was ich alles machen kann und bald in Zukunft. Ich freue mich da so sehr drauf. Und,
sagt der Mann, der Mittwochmorgens nach Falkenburg fährt mit der Familie zur Tour gucken.
Das war ein Familientag, ist auch okay. Aber
lass mich dich doch foppen.
Ich wollte doch nur sagen, ich glaube, mein Leben sieht gerade auf Instagram ganz anders aus, als es in Wirklichkeit ist, weil in Wirklichkeit ist sehr, sehr viel Arbeit und Meetings und Calls und Dinge klären und Dinge vorbereiten. Alles für coole Dinge, schöne Dinge, aber wollte ich einmal kurz loswerden. Deswegen erzähle ich momentan relativ wenig von mir persönlich, aber alles zu seiner Zeit. Boah, ich habe brutal Kopfschmerzen, Tanja.
Trink mal was. Schmeiß ins Flüssigkeitsdefizit.
Ja. In den meisten Fällen, oder?
Naja, es gibt viele Gründe für Kopfschmerzen, aber wir fangen jetzt noch nicht noch an, einen Medizin-Podcast daraus zu machen. Jeder, der dazu was lernen will, den kann ich den Response-Podcast Kopfschmerzen empfehlen. Der ist sehr gut.
Würdest du denn sagen, was würdest du denn jetzt lieber machen an sich? Würdest du eher so unterwegs sein und Kommentatorin sein oder schon eher Ärztin?
Schon eher Ärztin. Also...
Aber du bist ja eigentlich keine richtige Ärztin, du bist ja Anästhesistin.
Ja, genau.
Muss man ja schon mal auch unterscheiden.
Also ich finde...
Du hast gar nichts auf mein Reel gesagt, was ich dir geschickt habe letztens.
Was hast du mir denn für ein Reel geschickt?
Habe ich dir das nicht geschickt?
Nee.
Da war so ein... Das war so witzig.
Ach so, doch, das mit dem Geld. Mit dem Geld. Genau, doch, ich hab doch geschrieben, dass es in Deutschland einen Tarifvertrag gibt und der ist gleich für alle Ärzte, aber...
Ah, okay.
Ja.
Das ist auch das Deutscheste, was du hättest antworten können.
Bin ich ja auch.
Naja. Okay, lass uns die
Ach, übrigens,
Folge doch einfach zumachen, oder?
Warte, noch eins wollte ich sagen, weil ich dir ja eigentlich die neue belgische Nationalhymne von Average Rob empfohlen habe. Hast du gesehen, dass der im belgischen Haus war nach Remkos Sieg? Und
habe ich gesehen, ja. Ich habe mir heute tatsächlich den Vlog angeschaut über Olympia, weil so langsam werde ich auch Average Rob-Fan, muss ich auch dazu
sagen. Ich habe heute wieder voller Stolz und diesmal auch in Frankreich mein Schott-Patat-Pulli getragen. Also ich bin mit meinem Schott-Patat-Pulli heute Abend essen gegangen.
Nicht schlecht.
Ja, ne?
Nee, ist ein guter Typ. Ein guter Typ.
Du musst dich, glaube ich, mal wieder kämmen. Da hinten sieht es schon ein bisschen nach Dreadlocks aus.
Ja, vielleicht, ne?
Ja.
Ich wollte auch zum Friseur gehen letztens, aber dann. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir einen Modern Mullet schneiden lasse.
Oh, nee, bitte.
Oscar hat den jetzt. Aber dann dachte ich mir, ich habe so viel Arbeit reingesteckt, meine Haare lang wachsen zu lassen. Ich glaube, ich würde es richtig bereuen, wenn ich die jetzt abschneide. Naja. Das interessiert auch keinen. Lass uns doch einfach diese Folge jetzt beenden. Wie wollen wir die denn nennen? Haters gonna hate.
Wir denken drüber
Reiten abschaffen.
Wir denken drüber nach, während wir ganz fest die Augen zumachen und ein bisschen schlafen.
Genau, schlaft gut, Leute. Falls ihr den Podcast abends hört, ansonsten wünsche ich euch einen guten Tag. Falls ihr gerade Auto fahrt, schlaft auf gar keinen Fall, bitte, Leute.
Nee.
Und, ja, wir hören uns. Ihr hört uns momentan nicht oft, aber wenn, dann lange. Das ist doch schon mal auch mal was.
Ja, und man muss noch erwähnen, dass wir jetzt immerhin bis 23.36 Uhr aufgenommen haben.
Tschüssi.
Tschüss. Gute Nacht. Schlaft gut.
Lali.